Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Mit. Kultur über und unter der Gürtellinie mit.
Ist so doof.
Ich wollte euch ärgern.
Tatjana Berlin, Paul Scholz und mir Barbie Breakout. Hallo.
Hallo.
Hi.
Och Leute, das Jahr geht zu Ende.
Dieses Mist.
Gott sei Dank.
Von einem Jahr.
Aber es ist immer, es, wie heißt es, es liegt ein Zauber in dem Anfang inne oder so? Es gibt irgend so ein
Jedem Kürzes. Ende liegt am Anfang inne. Liegt ein so. Zauber inne, ist das Dankeschön. Zitat.
So, Dankeschön. Genau. Und das gilt ja auch fürs Ende des Jahres. Jedem Ende liegt auch ein Zauber inne. Es ist ein bisschen traurig, dass
Crystal
es ja schon
Meth.
Wieder ein bisschen traurig, dass es ja schon Zauber. Wieder zu Ende ist, weil wir werden so schnell älter.
Ja.
Das Jahr ist gesprungen. Innerhalb von einem Tag war es ja vorbei. Für mich.
Wir werden nie wieder so jung sein wie
ich
jetzt.
Ich sag's nochmal, Crystal Meth.
Absolut.
Merry Crystal Methness.
Wir kennen.
Nein, in einem Tag war das Jahr vorbei. Crystal Meth.
Ja.
Ich verstehe den
Habt ihr das mal gemacht?
Nein. Crystal Meth?
Ja.
Nein, du.
Ich würde das nie
das
machen.
Einmal
Barbie Ellie.
Ganz schlimm. Ich war einfach nur drei Tage lang wach und konnte überhaupt nicht schlafen. Ich musste auftreten.
Oh, du Arme.
Ja. Ein Freund von mir hat, der hat in der Heimwelt gearbeitet, der hat die Stadt verlassen, nach Jahren ist zurück nach Südafrika und ich habe drei Nächte nicht schlafen können, musste dann auftreten in Drag. Es war, ja, ich stand schwitzend, leidend da drin und habe ein Beyoncé-Medley performt. Musste mich dabei an der Decke festhalten, um nicht umzufallen.
Aber
hey,
sag mal ganz kurz,
die Leute haben geweint.
Die Angst muss doch sein, dass man nach dem ersten Mal das so toll findet, dass man nie wieder damit aufhört. Das ist doch diese ganz große Gefahr.
Gar nicht, weil ich fand die Leute auch immer so wahnsinnig blöd. Also die ich erlebt habe, ne? Ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber die ich erlebt habe auf
Ja, ich finde die auch alle wahnsinnig.
Fand ich immer super unattraktiv. Die waren immer so und irgendwie, ne? alles war Husten, alles war irgendwie nur angespannt und zitterig und so. Und also nee,
Und
danke.
Ich dachte, man nimmt
da
das
hatte
nur
ich keine
für Sex,
Sorge.
Nicht?
Nee, also
kann auch man sonst.
Ja, in den 70ern haben die das ja auch schon wild zum Feiern genommen. Ja. Die Schwulen haben das halt so für die Sexdroge. Ich war neugierig und dann war meine Neugier befriedigt.
Sorry. Wir reden über unsere Drogenerfahrung aus dem Jahre 2020.
Und fand's blöd. Nein, das ist ewig lange her.
Ach so, gut. Da gab's das schon.
Ja,
ich dachte, das ist jetzt ganz neu.
Schon. Nein.
Okay.
Methylamphetamin ist es ja eigentlich, gibt es auch echt schon lange. Annie the W, hallo zu einer letzten Folge für dieses Jahr von Too Old to Die Young. Genau, die Folge, wo wir über alles sprechen, unter anderem auch Drogenausrutscher. Hi.
Ja, Tag. Das tun wir.
Tag.
Und wir fangen an mit einem, bevor wir den Aufruf, den unsere Hörer ja inzwischen ehrlich gesagt schon ein bisschen kennen, ne? Aber wir möchten trotzdem nochmal sagen, vielen Dank für das Jahr 2022, wo ihr uns in ungeahnte Höhen kapituliert habt.
Kapituliert?
Ja, haben sie durchs...
Katapultiert, Mensch, als kapituliert ist, wenn
alles stimmt, Prost. Ich möchte aber das nochmal erklärend sagen, dass ihr uns katapultiert habt in ungeahnte Höhen durch pures Teilen dieses Podcasts. Und das bedeutet, dass wir inzwischen durch Grafiken, die nur der Computer von von Spotify kennt, dass dieses, warum lacht ihr?
Weil du so süß dumm bist. And I love you.
Okay.
Also gegen dich ist Sugar in manchen mögen es heißen, echter Einstein.
Also hier steht eine Flasche Wasser auf dem Tisch und es ist wohl doch Wodka.
Nee.
Nein? Okay, also lange Rede. Wir sind sehr geteilt worden. Wir sind dadurch in ungeahnte Höhen gerast mit unserem kleinen unkommerziellen Podcast und freuen uns darüber und wollen, dass es so weitergeht und vielen Dank und tschüss. So. Das war das. Und jetzt geht es darum, dass wir doch die Folge mit einem Spiel beginnen wollen.
Oh ja.
In der Tradition vieler, vieler Spiele, die wir dieses Jahr gespielt haben. Zum Ende des Jahres geht es jetzt nochmal um die beliebte Folge Fuck, Marry, Kill. Aber diesmal mit, egal ob lebenden oder toten, deutschen männlichen Gesangsstars, Popstars.
Popstars haben wir gesagt. So. Männlich haben wir gar nicht gesagt, aber ja. Von mir aus auch das.
Von mir aus auch.
Also mir ist es auch
meine
egal.
Sind auch alle männlich.
Nee, dann habe ich auch eine Frau. Ja,
gut. Dann hast du eine
Frau. Soll ich anfangen? Ich frage Barbie.
Okay.
Also, Rex Gildo, Nina Hagen und wer ist denn nochmal jung und sexy? Gibt es noch irgendeinen, der jung und sexy ist? Pierre Lombardi.
Pietro Lombardi.
Pietro Lombardi.
Kennen alle.
Der doofe Italiener mit dem Kind von irgendeiner doofen Frau. Der Blödkopf. Aber der ist so ein fleischiger Typ. Ich glaube, der hat einen großen Dödel.
Ich glaube auch, dass der einen großen Dödel hat.
Das spricht für ihn.
Fuck, Mary Kill, Nina Hagen, Pietro Lombardi und Rex Gildo. Oh je.
Der also, frühe Rex Gildo.
Der frühe. Na, ich, da bin ich nicht so firm, aber heieiei. Die Hossa. Die Hossa, die Hagen oder die Fleischwurst.
Ja.
Ich ficke natürlich die Fleischwurst. Ja,
würde ich auch machen.
Heirate. Oh Gott, die will mal beide nicht heiraten. Also, ich habe Nina ja live erlebt. Die ist halt, ne, habe ich ja schon erzählt, spricht in Babysprache in der dritten Person von sich und so. Hm,
ja,
brauche ich nicht.
Doch, aber richtig anstrengend. Richtig anstrengend. Also zum Heiraten ideal eigentlich.
Naja, um dann das Land zu verlassen und im anderen Land von den Tantieren zu leben oder so. Vielleicht. Also möchte ich beide nicht heiraten. Das kleinere Übel wäre wohl die Rex Gildo, weil die schon tot ist und so. Ja. Würde ich die heiraten.
Und die hätte auch nicht.
Die ist immer schön.
Oder und die hätte auch nicht viel von dir verlangt. Der muss sich
nicht verkehren.
Ja, genau.
So. Und ja, Nina muss dann leider
sterben.
Ja, über den Hops, über den Jordan. Aber die glaubt ja eher an Leben nach dem Tod. Insofern,
absolut, hey. Ja. Für sie ist das ein Plus.
Ja.
Ja.
There we go.
Haben wir ihr wieder
angefangen. Für Nina Hagen ist das Ableben ein Plus. Ist auch schön.
Haben wir das ja auch etabliert.
So.
Lieber Paul.
Ja, ich höre dir zu.
Ich habe 3 gecancelte Menschen auf meiner Liste.
Da solltest du eher mich fragen, weil du ich sag so ein
Wahl,
Ja.
Genau. Du hast die Wahl zwischen Bushido, Xavier Naidoo, und dem wunderschönen Michael Wendler.
Oh,
und talentiert, habe ich vergessen.
Böse.
Ja.
Ganz kurz, ist Michael Wendler inzwischen bei OnlyFans? Sieht man auch den Dödel von dem? Oder?
Den hat man ja schon gesehen, weil der mal so ein
Selfie. Ja, da war mal was, ne?
Ja, das ist nicht erwähnt.
Nicht so doll, ne?
Nee,
ich habe das. Das nur also, so zur Information.
Herr Wendler muss sterben, ja. Because I just don't care. So, ich möchte das nicht. Ich möchte mich damit auch nicht beschäftigen. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt.
Ja, ja, besser.
Just leave.
Ja.
Xavier Naidoo würde ich, glaube ich, mal ordentlich durchficken, weil ich glaube, das würde ihm gut tun.
Der ist fett inzwischen, ne? Also nicht, dass er das fett ist.
Schön,
also,
so, aber ich
wollte
glaube,
nur sagen,
das würde es mit zwei schlanken
Menschen sein. Als pädagogisches Erlebnis, nachdem er sich sicher ist, dass er dann in die Hölle kommt, I do that.
Und
so,
für das
Volk, das kann man ja auf ein Kissen legen. und Bushido würde ich heiraten, weil ich glaube, ich habe Bushido zweimal interviewt, immer für schwule Medien, und wir mochten uns. Bushido ist ein kompletter Honk, aber so ein Honk, den ich von der Tankstelle kenne, aus meinem Dorf. Und mit Bushido komme ich klar, das geht gut.
Ich glaube, den würde ich heiraten wollen.
Das habe ich ja auch gerade gesagt. Tatjana würde Bushido aus anderen Gründen heiraten als ich.
Um dann mit ihm Sex zu haben.
Ja.
Genau.
Das ist mein Beuteschema.
Deswegen heiratet man ja auch, um mit Leuten Sex zu haben.
Ja,
weil wir ja in den 50ern sind.
Fuck, Mary, Kill. Und das heißt natürlich aber Fuck, Mary und then Fuck.
So,
ja.
Interesting. Und ich frage jetzt Tatjana, richtig?
Uns kann
richtig?
Jetzt schon keiner mehr folgen, wisst ihr,
stimmt.
Ne?
Hi.
Keiner kann uns mehr folgen.
Konfus.
Aber ihr seid in der Sendung To Old To Die Young und es geht um den Jahresrückblick. Das
ja,
noch
so,
gar nicht
und
gesagt.
Ich frage Tatjana jetzt, Heino, Nena oder wie heißen die Drillinge?
Die Kessler.
Die Jakobs ist das.
Drillinge.
Mit den ausgetauschten Pudeln.
Also ich bin ja berühmt für meine Erektionsfähigkeit.
Berühmt?
Berühmt.
Über die Grenzen
berühmt.
Deines hinaus. Über die Grenzen deines Schlafzimmers hinaus.
Ich für mich habe beschlossen, berühmt zu sein für meine Erektionsfähigkeit. Insofern würde ich Heino ficken, bis ihm seine Glubschaugen aus dem Kopf quellen. Weil diese Visage von Heino ist schon so schlimm. Ich möchte, dass die Augen sich an der Sonnenbrille ausquetschen.
Oh Gott.
Tatjana hat bei
Punkt
diesem
1.
Thema Gewalt.
So, das ist meine Fantasie zu Heino. Dann, okay. Was habe ich noch? Ich habe noch zum Ermorden und zum Heiraten.
Ja, du hast noch Nena und die Jakobs.
Nena ermorden. Nena ist in meinen Augen eine Schwurbler-Uschi aus der Hölle und geht gar nicht.
Ja.
Und heiraten würde ich demnach die Fidelen, die sächsisch ewig lustigen,
auch
beim Frühstück singenden Jakobs-Sisters.
Ja, die können Kostüme und Perücken austauschen.
Ja, das ist, ja, das ist mein Stil auch, genau. Die haben dieselbe Garderobe im Schrank wie ich.
Die Jakobs-Sisters also sind einmal ein Quartett und Tatjana trägt immer nur ein Fivi in den Arm.
Pudel.
Statt seines Kopf. Statt ihres Pudels.
Auf Kopf ein Pudel, im Arm Pudel. Das ist überhaupt mein Nirvana, hast du da gerade. Also ich bin gerade richtig angefixt von der Idee, die Zahl raten. Ich alle drauf.
Meine Ästhetik ist Mariah Carey Christmas Special.
Ich möchte
deine ist Jakobs.
Ja, ich möchte
ich möchte ja eigentlich, dass du eine Drag-Nummer als die Jakobs-Sisters machst mit zwei Schaufensterpuppen links und rechts.
Das gibt es bestimmt schon.
Bestimmt.
Das gibt es bestimmt schon, so eine Dreier-Nummer. Aber die sind toll, ja. Und die Sächseln, da habe ich immer was zu lachen. Das ist schön.
Sing my Sachse, sing.
Das da gab es doch mal so einen Pornodarsteller, Sachsen-Paul, kennt ihr den noch?
Nein, ja, der wollte immer Pornodarsteller werden und war dann in allen Talkshows, weil er ja aussah wie...
Der hat Pornos auch.
Der sah aus wie Fixie Faye.
Well, I haven't seen it.
Fixie, ich weiß, dass du das hörst, das tut
Fixie, mir leid. Genau,
Fixie,
dich
das ist so... nein, wir lieben dich nicht trotzdem, du siehst überhaupt nicht aus wie der, das ist alles in Ordnung.
Prost.
Tatjana hat getrunken.
Jetzt sind wir gecancelt, spätestens.
Nein, Fixie weiß, dass ich sie sehr mag. Sehr sogar.
Deswegen nee, sagst du ernsthaft. Sowas auch.
Tatsache. Okay. Ja, wir können das untereinander sagen, weil wir lieben uns. Punkt.
So. Schau an.
So. Über andere, die ich hier nicht spreche, spreche ich nicht.
Wir Warum? Reden jetzt über...
No way.
Ach so.
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 Wir reden jetzt Cancel Culture. Tatjana. Das gibt es für mich
nicht. Hallo.
Ja. Ich kriege hier nicht mal ein Getränk. Es ist so furchtbar.
Bitte, also, hast alles schon
Fixi, kannst du dir das vorstellen? Man kriegt hier nichts zu trinken. Ach so, ja, das stimmt.
Dann habe ich dir alles andere angeboten und das übrigens, war nicht gut.
Wenn du Nena nochmal als Schwoblerin bezeichnest, spiele ich dir diese Aufnahme vor.
Findest du nicht?
Nein.
Ach so, weil ich auch schwurbel. Ja. Also. Das kommt manchmal vor. Ihr seid selbst schuld.
Ja.
Natürlich. Möchtest du deswegen vielleicht anfangen und einfach weiter?
Aber natürlich.
So, aber lass uns doch mal erklären, was wir vorhaben überhaupt, damit das die Leute nicht so ganz toll überfordert. Wir haben uns überlegt, wir machen einen Jahresrückblick und natürlich, wenn man diesem Podcast folgt, weiß man, der ist natürlich dann auch gespickt und aufgeteilt unter Film und Fernsehen. Wir werden darüber sprechen, welche Bücher wir am besten fanden, vielleicht Musik, Bühne, solche Dinge. Und natürlich werden auch die ein oder andere persönliche Geschichte wird sich da rein verirren. Ne, Tatjana?
Ja.
Ja.
Und auch, was wir ganz schlimm fanden vielleicht.
Das ganze Jahr.
Ganz kurz. Ja, das, apropos, erzähl mal. Du bist, eben hat man es schon gehört, du bist nicht zufrieden mit diesem Jahr aus persönlichen Gründen oder aus weltgeschichtlichen Gründen sozusagen?
Also, ich finde einfach, es ist, die letzten Jahre waren ja schon keine tollen Jahre, wenn man das so weltgesamtstechnisch sich betrachtet, aber auch für Deutschland keine tollen Jahre. Und jetzt so persönlich ist es, ich finde, also ne, wenn man Depressionspatientin ist, so wie ich, hat man immer Schwierigkeiten, sich an positive Dinge zu erinnern. Aber die letzten Jahre sind halt gerade für Menschen wie mich dann auch einfach, haben es einem echt schwer gemacht, zwischendrin so die Kontenance zu bewahren und irgendwie an das Gute in der Menschheit zu glauben und den Glauben nicht zu verlieren, weil das Gefühl jedes Mal, ich meine, das habt ihr auch schon hundertmal, tausendmal selbst gesagt wahrscheinlich, jedes Mal, wenn man den Fernseher anmacht oder eine Nachricht liest irgendwo, es sind ja eigentlich nur noch Hiobsbotschaften, man hat das Gefühl, alles wird schlimmer, nichts wird besser. Das ist schwierig für mich, da nicht den Mut zu verlieren und nicht einfach zu sagen, okay, wisst ihr was, mach die Scheiße alleine, ich bleib hier zu Hause und meine Katzen und ich werden noch dicker. Und dann
genau, um das Jahr 22 mal zusammenzufassen, Corona, Affenpocken, Ukraine-Krieg.
Nazis.
Und Nazis. So, das ist es im Wesentlichen.
Iran.
Okay, Nazis. Also ich sag mal, Corona ist vorbei. In Amerika haben sie gut gewählt. Und wir haben immer noch Heizungen, die wir warm kriegen. Also, schön. Mit anderen Worten,
ich wiederhole bin
in der Lage.
Mal. Tatjana hat
getrunken. Hör zu. Ich bin wirklich in der Lage, Sachen höchstwahrscheinlich auszublenden und mir mein Leben wie Pippi Langstrumpf so schön zu machen, wie es mir gefällt. Und das ist wirklich wahr. Und da bin ich froh drum, dass ich diese sich am Schopf aus der Scheiße rausziehen Fähigkeit habe. Das ist einfach Glück. Und deswegen bin ich in euren Augen oberflächlich blöd. Aber in meinen Augen bin ich dadurch relativ gesettelt und relativ sicher, durch diese Stürme durchzukommen.
Ich finde dich überhaupt nicht oberflächlich.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach irgendeine Taktik, die funktioniert bei mir. Ja. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Dreck nicht mitbekomme, aber ich lasse ihn nicht die Macht über mich Ringen.
Das ist sicherlich sehr gesund.
So. Und das finde ich natürlich gut.
Ja.
So. Und deswegen bin ich da relativ unbeschwert. In diesem Jahr lief alles soweit so gut. Ich habe ein Glück nichts mit Krieg zu tun in dem Sinne. Ich habe jetzt meine Wintersachen dahin gegeben, wo man sie hingeben soll. Und da war eine Riesenschlange mit alles osteuropäisch sprechenden, ich sag mal Ukraine höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, ne, waren sie da alle in der Schlange lange. Und da steht man denn und denkt, okay, du hast die Koffer voller Klamotten, den du hier abgibst und denkst jetzt, damit ist dein Teil getan. Nein, es ist natürlich nicht die armen Leute. Man muss eigentlich seinen Job kündigen und sich da hinstellen und ehrenamtlich für die arbeiten. Nein, mache ich trotzdem nicht, weil ich muss ja auch überleben. Aber was soll ich sagen? Ich komme sonst damit gar nicht in Berührung und bin auch ganz happy darüber. Weil es in meinem Leben, wenn es diese Stabilität nicht gäbe, dann könnte ich es ja nicht weiterführen.
Ja.
Also ich darf es gar nicht so nah an mich ranlassen. Das ist, glaube ich, der Trick.
Ich bin ja für vieles in diesem Jahr auf rein privater Ebene und beruflicher Ebene auch sehr dankbar irgendwie. Ich hatte beruflich gesehen, gerade was die letzten 6 Monate anbelangt, echt ein feines Jahr, kann mich überhaupt nicht beschweren. Habe viele Dinge gemacht, die ich echt geliebt habe und schön fand. Und war, wenn es mir so ging wie Barbie, nämlich, dass ich meinen Medienkonsum spätestens ab Mai eigentlich auf die 5 Minuten Morgennachrichten, also meinen politischen Medienkonsum, und dann sehr ausgewählt 2-mal am Tag nochmal Spiegel Online und irgendein anderes Medium, damit man auf dem Laufenden bleibt, aber auch ganz bewusst reduziert habe, weil ich in den ersten 4 Monaten des Jahres gemerkt habe, ich halte es nicht aus. Ich packt es nicht, das ist mir zu viel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich deswegen uninformiert bin, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich einfach aus diesem Teufelskreis 24 Stunden News zu konsumieren ausgestiegen bin, weil mir dieselbe schlechte Nachricht jetzt auf 30 verschiedene Arten reinzuprügeln, bringt nichts, weil ich mache dann lieber was dafür oder dagegen. Da habe ich auch ein paar Sachen gemacht dieses Jahr, die echt schön waren und auf die ich echt stolz bin. Und alles, worüber ich in dieser Folge spreche, jedes Buch, jeder Film, jede Serie, war mein Safe Place. War ja, mein,
das stimmt.
Weil es ist ja, also es wird auch, es ist mir selten so gegangen, dass ich Kunst und Entertainment so gebraucht habe wie in diesem Jahr. Ganz einfach, um mal weg zu sein, um mal nicht im Hier und Jetzt zu sein, sondern ganz woanders. Deswegen können wir jetzt vielleicht Leuten auch auf diese Art und Weise weiterhelfen. Und einfach irgendwie auf einer ganz menschlichen Ebene. Es ist okay, dass nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche auszuhalten, ihr Lieben. Ihr müsst es
absolut,
nicht.
Absolut, absolut. Und ich, ne, da müssen wir uns auch nichts vormachen, vor allem die von uns, die eben auf Social Media sehr aktiv sind. All das konfrontiert sein mit den Konflikten, die in der Welt momentan passieren. Es hat ja auch immer so eine Halbwertszeit und dann kommt das nächste Thema, das einen dann auch wieder emotional so anfasst, aber man vergisst die anderen Sachen ja trotzdem nicht. Also natürlich hat man, als die Sache im Iran anfing, aufgehört, sich mit der Ukraine so zu beschäftigen, aber trotzdem war der Konflikt ja nicht vorbei. Ne? Die Leute sind nach wie vor hilfsbedürftig und brauchen Hilfe und dann hat man plötzlich aber noch einen Brandherd, mit dem man emotional irgendwie in Verbindung ist und der einen beschäftigt und der einen runterzieht. Und das alles parallel auszuhalten, ist irgendwann ja nicht mehr machbar. Und deswegen ist die viel zitierte Rückzug in die private Abkapselung, in das Cocooning zu Hause für mich auch eine Überlebensstrategie. Ja, also ich konsumiere Film, Fernsehen, ich konsumiere Dinge, die mich glücklich machen, weil ich es brauche zum Überleben.
Ja, ja.
So dumm wie das klingt.
So, und dafür so ist unser Kunst Podcast ja auch da.
Ja. Dafür ist der Podcast auch da. Dafür ist er da.
Sehr richtig.
Lass uns mit Eskapismus ins neue Jahr starten. Und zwar, lass mich vorlegen, weil schlimmeren Eskapismus als den ich jetzt bringe zum Thema Musik.
Okay.
Wollen wir mit Musik starten?
Gerne.
Hamburg 1987. Ich bin in der 12. Klasse. Der Tag des Erscheinens des Nachfolgealbums von Tina Turner, Break Every Rule, des Nachfolgealbums von Private Dancer, ist da. Ich habe Unterricht. Der Plattenladen, Schallplattenladen, macht um 10 auf. Ich habe Unterricht. ein Schulkamerad hat Freistunde. Ich sage, fahr in die Innenstadt zu Michelle, das war in Hamburg der Plattenladen, kaufe mir die neue Tina Turner-Platte und bringe sie mir bis 11.45 Uhr hierher, weil sonst drehe ich durch. Das hat er gemacht. Ich weiß noch genau, wie ich diese Platte von dem gekriegt habe. Eine Schallplatte. Mhm. Eine Schallplatte. Irgendein Scheiß, weißt du? Und wie ich die in der Hand hielt und das Plastik ab und aufmachen und so. Und ich war hin und weg. Das Gefühl weiß ich noch genau, wie toll das für mich war, weil ich so ein beinharter Superfan war. So, Schnitt heute, 2022, Ankündigung, es kommt eine 5-DVD-CD-Deluxe-Box von Remastered mit DVD-Rio-Konzert, bla bla bla. Irgendwann im Mai kommt zu ihrem Geburtstag im November raus. Ich habe sofort vorbestellt und dann habe ich es vergessen, dann habe ich wieder dran gedacht und nun kam es. Und nun sieht man das erste Mal das schrabbelige VHS-Video des Rio-Konzerts in DVD-Qualität auf dem Bildschirm und so. Und das war für mich richtig schön. Mhm. Das war für mich richtig schön, wieder nach der Zeit seit 87 das zu sehen und mich an diesen 17-, 18-jährigen Jungen zu erinnern, der damals so gefiebert hat und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, man guckt es an und denkt so ein bisschen schnarch, schnarch, aber es ist trotzdem toll, dass man das jetzt nochmal in der neuen Qualität sucht. Richtig die Bässe und laut und so. Das ist schon richtig schön gewesen.
Ja.
Das war für mich ein kleines Highlight, das muss ich zugeben. Und seit gestern, ich bin ja so retro dann, wenn ich einmal jemanden mag, mag ich den ja für mein Leben lang und dazu gehört auch Nina Hagen.
Große Überraschung.
Ja, der habe ich früher ein Bild gemalt und der das gebracht in ihre Wohnwagen, wo das Kanzleramt ist, da war früher die Wohnwagensiedlung, in der Nina Hagen gewohnt hat. Da war früher das alte Tempodrom in Berlin und da habe ich immer ein Bild gemalt und ihr das an den Wohnwagen gehängt und so. Also ich war auch richtig Fan und war bei jedem Konzert, wo sie sich das Mikro in den Mund gestopft und trotzdem noch tolle Töne rausgekriegt hat. So, und die hat eine neue Platte gebracht, Unity, und die ist seit gestern auf dem Markt und ich muss sagen, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist immer noch die beste seit 10 Jahren mindestens, so ein bisschen Nonsense Monk Rock Reloaded, aber ja, wenn die Stimme kaputt ist, ist sie halt kaputt, da kann auch sämtliche elektronische Hilfe nichts dran ändern, aber immerhin, es sind zeitgenössische Arrangements und man kann es sich anhören, wenn man nochmal so ein bisschen an die frühe Nina Hagen, die nicht nur über Jesus spricht, ja, dann geht's. Insofern ist das mein aktuelles kleines Mini-Highlight von gestern gewesen. Das war meine Musik.
Cute.
Mehr habe ich eigentlich nicht.
Cute.
Die ganzen anderen Highlights habe ich vergessen.
Ja.
In Sachen Musik.
Ich habe gar nicht viel Neues entdeckt dieses Jahr. Ich habe mich sehr musikalisch sehr an meine Wurzeln erinnert. Ich habe ganz viele alte Sachen wieder ausgegraben, die mich, dieses alte Aphrodite's Child Album, erinnert ihr euch? Dieses 666, das habe ich wieder ausgegraben und war begeistert davon. Vangelis hat das ja gemacht, was da für Smash-Hits eigentlich drauf sind. Das war so ein Konzeptalbum, das war so ganz weird, eben die Apokalypse. Aber das ist musikalisch halt echt total spannend. Und da sind wirklich schmissige 70er-Jahre-Nummern drauf, die wirklich toll sind.
Schmissig.
Ja, immer wirklich. Schmissig. Ich pack's in die Shownotes. und habe so viel alte so Post-Punk-Sachen wieder neu entdeckt für mich. Und also bin so durch meine Wurzeln das ganze Jahr gestolpert und hab da ganz viele Sachen gefunden, wo ich mich auch wieder so zu Hause gefühlt habe, wo ich wieder dachte, ach ja, das war doch toll.
Aber dann haben wir so ein Retro-Ding
gehabt. Ja, voll. Ich glaube, das ist
auch Kate Bush.
Voll.
Zum Beispiel
Fleetwood Mac toll, ganz viel.
Die ist ja auch tot, ne? Die Arme. Ist nicht eine tot von denen?
Christine McVie ist gestorben gerade, ja. Also die andere Sängerin, aber natürlich sind wir alle Stevie Nicks.
Da hatte ich auch zwei Tage, wo ich eigentlich durchgängig Rumors gehört habe. Ja. Also so.
Nee, aber das ist so, also ne, ganz viele alte Pete Burns Sachen wieder ausgegraben, so, die einfach Spaß machen, die wieder zu hören. Ja.
Und aber was Neues, ist, in dem Sinne, Neuentdeckung also, habe ich auch nicht auf
wirklich,
Lager.
Ich auch nicht wirklich. Nee. Dieses Kylie hat ja dieses The Infinite Disco. Ja, Infinite Disco hat sie gemacht. Kylie ist naja, aber warte, sie hat Infinite Disco aufgenommen zum Beginn der Pandemie, also 2020, glaube ich. Aber ich habe sie jetzt erst entdeckt, insofern, das war für mich neu. Und das ist halt, die hat ihre großen Hits quasi alle nochmal geremixed und wie in einen einzigen Track gemacht. Ach. Dazu gab es eine Live-Performance. Also es sind alles pre-recorded Videos, die aber so ineinander führen. Man hat das Gefühl, sie macht das ganze Ding en bloc. Und das konnte man zu Beginn der Pandemie, weil sie eben nicht auf Tour gehen konnte und mit ihren Fans in Kontakt bleiben wollte und sicherlich auch eine Marke verdienen wollte, konnte man das quasi als Livestream, ich glaube, kaufen oder so. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt auf Spotify. Und das Album habe ich anscheinend bei der Arbeit so oft gehört, dass Kylie meine meistgehörte Art, mein meistgehörter Artist war. Und I'm not a fan, so, ne? Und ich war in den 0,1% der meisten Kylie konsumierenden Menschen in Deutschland. Und ich war so, how the fuck did this happen? Aber das ist ein sehr schönes Ding. Schmissig, ganz viel so alte Disco-Sachen mit drin, Donna Summer gesampelt und so, kann man gut hören, packe ich auch in die Shownotes.
Oh ja, gut.
Paul. War schlimm dieses Jahr. Also ich habe auch, ich habe auch ganz viel Retro und Sachen gehört, aber wenn ich nach Spotify gehe, was ich tue, weil Spotify ist einfach, wir haben keinen Vertrag mit denen, wir machen keine Werbung mit denen, sondern es stimmt einfach.
Noch nicht.
Es ist einfach meine meistgenutzte App auf meinem Phone, auf meinem Telefon, weil ich eigentlich, wo ich gehe und stehe, entweder irgendwas höre oder
nicht Grindr?
Irgendwas lese. Nee, ich habe nicht mal Grindr auf meinem Telefon, because I'm old. Oh. Wenn ich nach der Liste gehe, die mir hier vorliegt, dann habe ich, sind die drei meistgehört oder vier meistgehörten Artists, weil der vierte ist eine Entdeckung, auch wenn es eine alte Aufnahme ist, in diesem Jahr Betty Who, Harry Styles und Lidizi. So, und das sind, Betty Who liebe ich sehr, weil die einfach, das ist ein großes, blondes, pansexuelles, australisches Mädchen, die intelligenten Gabblebum-Pop macht, der mir in diesem...
Gabblebum?
Bubblegum-Pop.
Aber ich will Tatjana, hat mich angesteckt.
Tatjana hat mich angesteckt. Der mir ganz auf die Seele gekittet hat, weil das einfach, das ist kein blöder Pop, sondern das ist einfach Pop, der sehr nach vorne geht und der mich froh gemacht hat ganz oft. Lidizi ist die meiner Meinung nach beste Sängerin, die derzeit auf diesem Planeten zu haben ist. Das ist Old School Soul der allerbesten Art. Zu Harry Styles muss ich jetzt nichts sagen. Dieses Album ist...
Da schämst du dich halt ein bisschen für.
Das schäme ich mich ein bisschen für, aber dieses Album klebte einfach den gesamten Sommer über auch in meinen Gehörgängen, so wie im Rest der Welt. Da kann ich nichts zu sagen. Der viertmeist gehörte Song ist... war eine Entdeckung, die ich im August gemacht habe, wo ich dann wirklich für zwei Tage vor YouTube saß und dachte, es ist total unfair, dass ein einzelner Mensch dermaßen viele Talente hat und dann auch noch so aussieht. Dieser Mensch ist Hunter Parrish, ein amerikanischer Schauspieler, der den Sohn von Mary Louis Parker gespielt hat in Weeds, Silas,
den
älteren. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass der vor 10 Jahren auch mal eine Broadway-Karriere gemacht hat. Und der hat ein Lied aus Godspell, was ich kannte und eigentlich nicht mochte, nur mit Piano neu interpretiert. Dieser Song heißt Beautiful City und ist der Wahnsinn. Also wenn ich dieses Jahr das Gefühl hatte, dass ich jetzt mal I just need a good cry, dann habe ich immer Herrn Parrish mit Beautiful City angemacht und 5 Minuten geflammt und dann ging es wieder. das ist, also wer eine großartige Sängerin entdecken will, kann sich mit Lidizis letzten 3 Alben auseinandersetzen. Das ist sehr schön. Und wer einem sehr schönen Mann dabei zugucken will, wie er auf sehr schöne Art ein sehr schönes Lied singt, kann mal Beautiful City und Hunter Parrish bei YouTube eingeben.
Ich habe noch ein Gerücht, weil ich es nicht weiß, aber ich kann es mir vorstellen. Der Schauspieler, der in der letzten Sissi-Serie, in der guten, nicht in der, es gab ja 2.
Habe ich nicht gesehen.
Im Jahr 22. Und in einer macht der Zar von Russland spielt mit und der schießt an so einem Wildschwein vorbei und so weiter. Ich weiß jetzt nicht. Habt ihr das gesehen? Nein. Der Schauspieler, der singt wohl auch und der war in der Bar Jeder Vernunft mit seiner Band und alle, die da waren, sagen sensationell. Aber wenn ihr jetzt nicht wisst, von wem ich rede, weil ich weiß seinen du Namen nicht. Nein, ja. Der soll ganz, ganz toll sein. Super Entdeckung überhaupt, hör mal. Geheimtipp. Aber er sieht heiß aus.
Das ist doch schon mal
so.
Ja. Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir Bühne machen? Wollen wir Buch machen?
Mach mal, was du willst.
Darf ich ein bisschen schwärmen, weil es erst gestern war?
Ja.
Also, ich hatte in diesem Jahr 2 großartige Bühnenerlebnisse. Eins war in Berlin, war in Hannover. Ich fange mal in Hannover an, weil da war ich gestern. Ich bin ja, wie Leute wissen, die diesen Podcast regelmäßig hören, ein relativ merkwürdiger Mensch. Und mein Happy Place
dafür ist, muss man den Podcast nicht hören.
Genau, just look at me. und mein Happy Place ist ja Angels in America. Und ich dachte, seit ich dieses Stück vor knapp 25 Jahren mal entdeckt habe, okay, that's not gonna be topped by anyone. Und dann war ich gestern, weil ich in den letzten 3,5 Monaten 80 Stunden die Woche gearbeitet habe und mich belohnen wollte mit einem kleinen Ausflug, der ein kulturelles Highlight enthält, mit dem wunderbaren Jakob im Erwer in Hannover, und wir waren in Das Vermächtnis. Das Vermächtnis ist ein Stück über schwule Kultur, HIV und das aktuelle schwule Leben in Amerika. Das läuft im Moment an zwei Orten in Deutschland, nämlich einmal im Residenztheater in München und am Schauspiel in Hannover. In zwei unterschiedlichen Fassungen. Die im Residenztheater ist 6 Stunden lang, die in Hannover ist in Anführungsstrichen nur 4,5. Es ist so ein bisschen, wie ich gestern gesagt habe, Theater-Binging. Also man kann damit sehr viel Spaß haben. Es sind 7 begnadete Schauspieler von Anfang 20 bis Ende 50 auf der Bühne, die unterschiedliche Varianten schwuler Männer spielen, aber auch einen Freundeskreis. Es ist so umfangreich, was den Handlungsspielraum anbelangt, wie Angels. Also es wird die gesamte aktuelle Debatte, was schwules Leben anbelangt, inklusive Grindr, inklusive Massenvergewaltigung, inklusive HIV, inklusive Crystal, inklusive großer Gefühle, großer Liebe, großer Zuneigung, dargestellt in einem sehr komplexen, ganz wunderbaren Text, der auf eine sehr einfache, komplett meiner Meinung nach geniale Art von diesen vom Regisseur und diesen Darstellern interpretiert wird. Wer eine Chance hat, sich das anzugucken in München oder Hamburg, sollte das definitiv
Hannover.
Tun. Es ist in Hannover oder München sollte das definitiv tun. Es ist mir komplett unverständlich, dass es kein Berliner Haus gibt, das das macht. Es ist mir komplett unverständlich, dass das nicht ständig ausverkauft ist. Ihr müsst vor den 4,5 Stunden oder 6 Stunden in München, sind es 2 Abende, in Hannover machen sie es an einem Abend, keine Angst haben, das ist große Unterhaltung. Ihr werdet lachen, ihr werdet weinen, ihr werdet nach dem Stück bessere Menschen sein und euch hochgradig amüsiert haben. Es gibt hinreißende Menschen, die auch mal ganz ohne Klamotten auf der Bühne rumrennen. Und insgesamt ist es ein unfassbares Erlebnis. Ich bin jetzt noch ganz zutiefst berührt davon, was ich da gestern gesehen habe. Und Tatjana war ganz neidisch,
ja, bin ich.
Weil sie es auch unbedingt sehen wollte. Also Das Vermächtnis ist mein Theaterereignis des Jahres. Wer eine Chance hat, das zu sehen, sollte das definitiv tun. Das andere Theaterereignis des Jahres heißt Einsame Menschen und läuft im Deutschen Theater in Berlin und ist eine Adaption, ist auch ein queeres Stück. Ist auch ein sehr sexuelles Stück zu teilen, beschäftigt sich aber damit ganz im Gegensatz zu dem, was im Vermächtnis passiert. Was passiert, wenn schwule Männer über ihre Sexualität überhaupt nicht offen sprechen, sondern sich damit verstecken. Und es ist auch, sind beides unfassbare Darstellerleistungen, die da abgeliefert werden. Also das sind die beiden Sachen, die ich definitiv empfehlen würde. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich definitiv nicht empfehlen würde. Ich weiß, es ist Rosas Geburtstagsjahr und man soll nicht meckern. Aber die Stücke von Herrn Braunheim kann man sich meiner Meinung nach, da ist man mit den beiden Sachen, die ich gerade gesagt habe, besser aufgehoben.
Rosa, wir danken dir sehr, dass du uns geteilt hast auf deinem Profil, dass du unsere Erwähnung geteilt hast.
Genau. And we love you.
Really, ich fand dein erstes Stück auch toll.
Und ich, wie gesagt, wir haben uns auch sehr intensiv auseinandergesetzt mit diesen Stücken. Tatjana findet dich ganz großartig. Ich fand es nicht so toll. Im Notfall geht rein und bildet euch eure eigene Meinung, wie man das mit Kunst so tun sollte.
So,
immer genau. Immer gut beraten damit.
Soll ich?
Ja.
Wenn ich jetzt den Namen sage, wird Paul vor Wut wieder hektische rote Flecken kriegen. Und zwar geht mein Oscar sozusagen für die Bühne dieses Jahr an Eurotrash von Christian Kracht.
Mach mal.
Ja. Der in sich eine komplizierte Person ist, ist wahrscheinlich sehr konservativ und ein bisschen verstört und ein bisschen rechtslastig. Nichtsdestotrotz hat er mit Faserland und Eurotrash 2 ganz tolle Bücher geschrieben und leider Gottes ist ja auf Berliner Bühnen kaum was anderes zu finden als irgendwelche Romane, die auf Theaterstücke umgemünzt werden. Da ist aber Eurotrash meiner Meinung nach ein ganz tolles Beispiel. Die Schaubühne hat das also geschafft mit Angelika Winkler, die ich ja sowieso in ihrer totalen Verstörtheit, die ist ja so verstört. Dagegen ist ja Hannelore Elsner eine Realistin gewesen. Und Joachim Meyerhoff, der auch ein super, super Schauspieler ist und auch ein sehr guter Autor. Die beiden bringen also diese Geschichte von Christian Kracht, der nichts anderes beschreibt als eine völlig ins Katastrophale verlaufene Reise mit seiner Mutter durch die Schweiz. Darum geht es. Und die beiden bringen diesen Wahnsinn dieser Reise mit diesen tollen, wie soll ich sagen, der Christian Kracht hat dieses Talent, wirklich absurde Situationen toll zu beschreiben. Und das schaffen die Schauspieler umzumünzen auf die Bühne. Und Riesenvergnügen, die beiden Giganten da miteinander und gegeneinander auf der Bühne antreten zu sehen. Sehr, sehr lustig. Sehr lustig und auch ein bisschen irre, wie es immer sein muss bei Angela Winkler. Angelika. Das ist mein Lieblingsstück gewesen. Ja? Nicht Angelika? Nee. Gut, Angela. Auf jeden Fall die Verrückte von Blechtrommel mit den Aal. Ihr wisst's.
Ja.
Mehr habe ich nicht zu bieten, weil das andere Stück habe ich schon wieder vergessen beim Theatertreffen. Da war irgendwas aus Neukölln mit viel Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch in popbunten Ambiente mit lustigen deutschen Schlagermusik unterlegt. Und dieser Kontrast zwischen dem super ernsten Text und dieser betont bonbonfarbigen, Teletubby-mäßigen Aufführung war auch super schön, anstrengend vor allen Dingen. Aber so, dass es im Gedächtnis geblieben ist. Aber ich weiß weder, wie es heißt.
Eine kleine, super Tipp. Eine kleine Petitesse zum Thema Angela Winkler, an die ich immer denken muss, wenn ihr Name fällt. Ich hatte mal einen entzückenden Kollegen, der Jürgen hieß und der irgendwann zur Arbeit kam und sagte, weißt du was, ich war eben im Supermarkt und für einen Moment dachte ich, da läuft eine Irre vor dem Supermarkt rum, die schwenkte so mit den Armen und redete vor sich hin. Dann habe ich gemerkt, oh, ist Angela Winkler, dann war alles in Ordnung. Die hat
Text gelernt, höchstwahrscheinlich.
Die hat wahrscheinlich Text gelernt, aber ich dachte, das muss man doch nicht auf der Kuhlustenstraße machen. Also,
ja, die ist nicht von dieser
Welt. Die Welt ist meine Bühne.
Die ist nicht von dieser Welt.
Ja, ich bin ja nicht so intellektuell wie ihr, deswegen habe ich keine tollen Theaterstücke geschaut, sondern nur so kommerziellen Scheiß. Aber,
go for it, babe.
Ja, babe. Wir waren, mein Freund Tim Kruger hat mich eingeladen, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und wir waren in London dieses Jahr Sommer.
Bühne, bitte? Bühne ist Bühne. Ja. Das ist sensationell, was du jetzt erzählst.
Bin ich gespannt, was du glaubst, was ich jetzt erzähle.
Erzähl mal.
Moulin Rouge?
Ja.
Hast du auch erzählt?
Ja. Ich bin komplett Tatjanas Meinung.
Ich bin super neidisch.
Ich wäre da auch gerne gewesen.
Ich auch. Gibt es ja jetzt in Köln, du kannst in Köln gucken.
Nee,
das war tatsächlich fantastisch. Also
dafür muss man ins Ausland.
Wie ihr wisst, wahrscheinlich kein Musical-Fan. Wir haben ja auch schon mal eine Musical-Folge gemacht, die mir schwer gefallen ist. Und Mäuschen will mich immer in Musicals schleppen, weil der Musicals echt gerne mag und ich bin immer so, okay, und sitze dann da meistens so ein bisschen pflichtbewusst daneben und finde es irgendwie doof und wundere mich, wo die Toiletten sind und wie schnell ich hier raus kann, wenn es brenzlig wird und so. In diesem Fall war das anders. Also Moulin Rouge war wirklich eine, also du kommst rein und das ganze Theater ist halt umgebaut, ne? Das sind überall sind so kleine Cages und oben ist dieser riesengroße Elefant und es ist halt alles wie in der Ästhetik des Stückes. Man ist im Moulin Rouge quasi drin und das war irre und der Cast war irre. Die schwarze, wie heißt die, Satin, hat wirklich, also die ist ein Superstar, die war echt einfach ein Superstar, das war unfassbar toll. Und ich war ganz, ganz, ganz begeistert und ganz angetan und bin da raus und habe gedacht, um Gottes Willen, bin ich jetzt Musical-Fan oder was ist hier los? Und dann sind wir, weil wir 2 Tage noch Zeit hatten, haben wir uns gedacht, wir haben im West End gewohnt und haben dann gedacht, okay, dann gucken wir uns noch was an, was gibt's denn noch? Und Mary Poppins war neu und dann haben, also relativ neu, und dann haben wir gedacht, alles klar, dann gucken wir Mary Poppins, ist bestimmt total cool. Und das war der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Spießig, heteronormativer Dreck. Die haben der Frau, die ist ja im Film, ist sie ja irgendwie, wie heißt's, das Wort der Feministin damals?
Ach so.
Suffragette. Sie ist eine Suffragette, genau. Und kämpft für das Frauenwahlrecht und so und setzt sich ein. Das haben sie alles rausgenommen. Es geht nur noch darum, dass das Leben für die Männer so hart ist und dass eigentlich die Frau da gerne mal zurückstecken kann und auch eigentlich die Kinder auf den Vater aufpassen müssen und so. Es geht nur um die traumatisierten Männer, die von Frauen traumatisiert werden. Und wir saßen die ganze Zeit da. Und Tim Kruger ist jetzt nicht der politischste Mensch, aber der dreht sich irgendwann zu mir um. Ich wollte gar nicht sagen, weil ich eingeladen worden bin. Dreht sich zu mir um und sagt, sag mal, fällt ihr das auf? Bin das nur ich oder fällt dir das auf? Es ist ja total furchtbar, dass die Frau ist ja nur, alle geben nur für die Männer und es ist ja total bereinigt worden. Was ein Scheiß. Und ich so, ja, genau. Warum sagt das keiner? Warum steht das nicht im Internet? Warum ist das noch nicht gecancelt? Ja, und dann habe ich mir wahrscheinlich da auch Corona eingefangen und war dann bedient. Das war das. Also ich bin nach wie vor kein Musical-Fan, aber Moulin Rouge war die große Ausnahme. Ich habe auch das böse Potter-Stück gesehen an zwei Abenden ja? in Hamburg. Ich habe es nicht bezahlt, insofern war es fein. Und fand es nicht so schlecht, aber es auch nicht so doll. Also ich habe mich gewundert, wie man aus einem relativ kleinen Buch 2-4-Stunden-Abende rauskloppen kann. Aber naja, muss man vielleicht, wenn man das Geld braucht. I don't know. Was aber mein Highlight war in Richtung Bühne und jetzt kommen wir wieder zum Musical. Ist ein Musical, das ich selber nicht gesehen habe. Ich habe nur einen Song gesehen und der hat mich so von den Socken gerissen, dass ich daraufhin das Musical recherchiert habe und den Song jetzt von wahrscheinlich 20 verschiedenen InterpretInnen schon gesehen habe und gehört habe und ich muss jedes Mal weinen und es reißt mich jedes Mal um. Das Stück ist The Waitress, der Song heißt She Used to Be Mine.
Oh ja.
Großartige Kunst, unter anderem toll interpretiert von Shoshana Bean, ich packe das in die Shownotes. Wirklich, jedes Mal, ich mach's an und es dauert 5 Sekunden und ich fange nahtlos an zu heulen. Würde ich momentan noch auf Bühnen stehen und performen, würdet den Song jetzt schon alle kotzen können.
Es gibt eine fantastische Version von Kelly Clarkson von diesem Song.
Und 100 andere Leuten, auch von Männern gesungen. Es ist wunderbar. Es ist ein Song auch natürlich über Verlust, high, deswegen finde ich es toll, über selbstzerstörerische Dinge, die einen in der Gegenwart halten, obwohl man eigentlich, ne, man möchte weiter, aber irgendwie kommt man nicht, weil man halt irgendwie noch Verbindung hat zur Vergangenheit, egal. Wunderschön, so viel Schmerz und bringt mich jedes Mal zum Heulen und ich finde es wunderschön und ihr müsst das alle hören, deswegen packe ich es
okay, wenn die, wie soll ich sagen, die Skala And I Am Telling You von der verrückten Jennifer Holiday ist auf der damaligen.
Es ist nicht so crazy. Okay, also sie singt kontemplativ, okay. Sie ist besoffen, sie ist schwanger
okay.
Und besoffen. Und
weil das lässt sich ja bisher nicht steigen.
Nee, es ist steigen. Also es ist innerer Schmerz, der sich aber nicht nach außen wendet, sondern okay. Sie singt gegen sich selbst okay. An, gegen ihren eigenen Schmerz an.
Okay,
Jennifer Holliday schreit ja den Typen an.
Die schreit.
Ja,
die
und den Typen schreit. An. Also es geht ja nach außen. Ja, ja. Das ist interner. Aber ach, wunderschön. Wunderschön.
Guter Tipp. Habe ich noch nie was von gehört.
Ach.
Weiter geht's.
Ich mach jetzt,
da hat einmal die Verona Pott-Moderationsschule ja, versagt.
Weiter geht's. So, ich mach mal mit meinem Lieblingsbuch des Jahres weiter.
Ja.
Ich könnte jetzt auch eine Stunde reden, weil 2022 auch so ein Jahr war, wo ich ganz oft einfach die Tür und die Fenster zugemacht habe oder die Fenster auf und mich auf meinen Balkon gesetzt habe im Sommer und eingetaucht bin in sehr, sehr gute Literatur. Das, was ich jetzt anpreise, ist vielleicht was, auf das sich deutsche Leser erst im nächsten Jahr freuen können, weil es natürlich übersetzt wird. Der Autor heißt Douglas Stewart und ist einigen von euch vielleicht bekannt, weil er eines der besten Bücher des letzten Jahres geschrieben hat, das in Deutschland rausgekommen ist. Das hieß Shuggy Bane. Und ist eine queere Geschichte über einen Jungen mit einer alkoholisierten Mutter in Schottland, war ein rasender Erfolg, er hat dafür den Booker-Preis bekommen und war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Herr Stewart ist offenbar schreiend homosexuell, aber auf eine sehr, sehr gute Art. Deswegen ist sein Nachfolgeroman zu Shuggy Bane, der in England schon raus ist und genauso gelobt wird wie Shuggy Bane seinerzeit, der heißt Young Mungo und ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Prolls, auch in diesem schottischen Arbeitermilieu, in dem Shuggy Bane schon gespielt hat, und ist das anrührendste und zärtlichste und insgesamt beglückendste, was ich das ganze Jahr über gelesen habe. Und wenn das im nächsten Mai, glaube ich, in Deutschland rauskommt, hoffe ich, dass alle schwulen Jungs von 15 bis 85 in die Buchläden rennen und sich das holen, weil das wird euch, also wer Call Me By Your Name geliebt hat oder das Lied des Achill, ist auf eine etwas andere Art, aber genauso sehr von Young Mungo, wie auch immer das dann auf Deutsch heißt, wahrscheinlich genauso begeistert, weil es ist was so selten ist, nämlich eine große Liebesgeschichte zwischen zwei echten Menschen mit echten Problemen, das auf eine Art geschrieben ist, dass ich die ganze Zeit davor saß und dachte, ich möchte auch so schreiben.
Das ist das Schlimmste, ja, oder? Wenn man beim Lesen die ganze Zeit Neid empfindet.
Ja.
Ach, furchtbar.
Nee, aber so beglückender Neid, weil man die ganze Zeit
denkt, ja,
da sind so Sätze drin, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Werden Wolken alt.
Ich wollte gerade sagen, es ging bei der Knef-Vorbereitung zur letzten Folge die ganze Zeit. Ja. Du sitzt da und hörst die Texte und denkst dir, verfickte Hecke, wie hat die das?
Ja.
Wie ist die auf die Idee gekommen? Ja. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Ja. Ja. Bah. So, und ansonsten schicke ich Barbie vielleicht noch eine kleine Liste mit anderen Büchern, die ich von denen nicht finde, dass sich in diesem Jahr echt gelohnt haben. Aber jetzt kann Tatjana mit ihrem Lieblingsbuch weitermachen.
Ich bin nicht sicher, ob es ein 22er Buch ist, aber ich habe es 22 gelesen. Es ist von Brian Washington und heißt Dinge, an die wir nicht glauben. Ich habe viele...
Es ist ein 22er Buch, es ist sogar relativ neu.
Okay, ich habe viele Bücher gelesen in diesem Jahr von People of Color, amerikanische Autoren, homosexuelle amerikanische Autoren, 101 Boyfriends und so weiter und so fort. Es gibt mehrere, die jetzt sozusagen den Markt verstärkt mit erobern. Mhm. Vorher wurden sie sozusagen links liegen gelassen, jetzt kommen sie mehr mit in den Mainstream. Das ist gut, aber nicht jedes Buch ist gut. So. Dieser Autor, Brian Washington, hat ein Buch geschrieben, was verständlich ist, in eine Liebesgeschichte, die man nachvollziehen kann. Und heutzutage bekrittel ich so ein bisschen, dass ganz viele dieser Bücher so überlastet sind mit so einem intellektuellen Gewichtskontext, der irgendwie mit beigebracht werden soll und eigentlich die einfache Geschichte sozusagen ein bisschen da untergeht. Und das ist in diesem Fall nicht so. Der hat zwar auch dieses große Thema, aber der schreibt so, dass die eigentliche Liebesgeschichte sozusagen im Zentrum bleibt und man das nachvollziehen kann und man erst danach merkt, dass er eigentlich ein ganz großes Fass aufgemacht hat. In diesem Fall geht es um eine Liebesgeschichte im heutigen New York. Ein schwarzer junger Koch und ein asiatisch stämmiger junger Mann, die sind seit Jahren zusammen und alles ist auf der Oberfläche schön, aber man merkt schnell, dass da Sachen denn doch nicht stimmen und sie sich viel streiten und diese große Liebe, die jetzt seit 5-6 Jahren besteht, Risse hat, die sie sich aber nicht eingestehen. Und das ist ja etwas, was ich von mir kenne, dass man sozusagen die Fassade immer aufrecht erhält und bloß nicht die Warnzeichen an der Wand sieht. Also wenn sie sich streiten, haben sie immer Versöhnungssex und dann ist wieder gut bis zum nächsten Mal und so weiter, kennen wir alles. Und
nichts wird geklärt.
Genau, nichts wird geklärt und der asiatisch, also japanischstämmige, dessen Eltern noch in Japan leben, der kriegt zwei Nachrichten zur selben Zeit. Einmal, dass die Eltern sind geschieden, sein Vater in Japan im Sterben liegt und zum Zweiten, dass die Mutter beschließt, sie zu besuchen in
New York. Hast du mir davon
schon erzählt?
Kann
sein.
Mir davon erzählt?
Weiß ich nicht.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich über das Buch schon vielen Freunden Bescheid gesagt. Und die Mutter kommt also und der Sohn kriegt plötzlich den Flash, seinen sterbenden Vater nochmal zu sehen und findet das glückliche Timing an dem Tag, wo die Mutter in New York ankommt, fliegt er nach Japan und sagt zu seinem Freund, tja, warte, bis ich wiederkomme, solange machst du mit Mama WG, tschüss. Und dann kommt die Mutter, die das Schwule des Sohnes ablehnt, die diese Freundschaft ablehnt, die das alles ablehnt. Und da er nun der schwarze Freund ist Koch, kommen die sich übers Essen näher. Vielleicht habe ich es dir deswegen erzählt. Es geht viel um Rezepte und um Essen als Verbindung zwischen zwei völlig unterschiedlichen. Mhm. Die verbitterte, schlecht gelaunte Schwiegermama und er. Und der Trick des Buches ist, dass es eigentlich immer um den abwesenden asiatischen jungen Mann geht und die Geschichten der Mutter und die Geschichten des schwarzen Freundes ergeben sozusagen bei dem jeweiligen Gegenüber ein neues Bild, sodass sie diesen Menschen neu kennenlernen, beide, von anderen Seiten sozusagen, durch ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen auf ihn. Und das wiederum führt dazu, dass wir dann wiederkommt, Happy End und so weiter und so fort. Also es ist wirklich schön gemacht. Und dieser Trick sozusagen, über einen Abwesenden zu sprechen und dadurch die Liebe wiederzufinden, die am Versickern war oder die verloren ging, ist auch herzwärmend. Also es ist wirklich ein schönes Buch. Kann ich allen empfehlen und ist auch im erschienen in dem Schweizer Verlag Kein und Aber, den ich sowieso empfehlen möchte als Verlag. Also die haben immer eigentlich ganz gute Bücher. Ne? Die haben irgendwie ein gut kuratiertes Programm. Muss ich schon sagen.
Verleger mit großem Geschmack und gelegentlich auch großem Erfolg aus diesem Geschmack heraus.
Finde ich auch. Also die muss man im Auge behalten. Ja, das war mein Tipp für
dieses Jahr. Sehr schön. Ich habe in der Queer Elders 2 Folge schon lange, in epischer Länge, über mein Buch des Jahres gesprochen. Das werde ich jetzt nicht nochmal tun.
Quentin Crisp?
Nein, Harvey Fierstein, I Was Better Last Night. Ich lese nicht mehr viel, muss ich leider gestehen. Ich habe die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr wirklich. Ich bin dann doch zu sehr abgelenkt. Und das, was ich früher so schön zelebrieren konnte, mit einem riesen dicken Schmöker tagelang zu beschäftigen, das funktioniert für mich einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich bin dann doch passiver geworden und mache lieber die Glotze an. Das ist schade, aber es ist so. Und ja, da war das ein Highlight, weil das habe ich verschlungen in relativ kurzer Zeit. Ich habe jetzt ein Buch bestellt, das ist leider noch nicht geliefert worden, was mich ärgert, weil ich glaube, es ist nicht dick. Ich hätte es wahrscheinlich noch lesen können bis zur Folge. Und der Titel ist I'm Glad My Mom Died. Ich habe erst mal gezuckt, als ich den Titel gelesen habe. Dann habe ich online recherchiert, weil es natürlich für mich eine Bewandtnis hat, wenn Leute komplizierte Beziehungen zu ihrer Mutter haben. Und bin auf einen Auftritt der Autorin gestoßen, wo sie bei Drew Barrymore in Drew Barrymores Talkshow zu Gast war, die auch eine komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter hat. Und die beiden zünden da in kürzester Zeit so ein Feuer an gegenseitiger Empathie, Sympathie und auch Humor. Sie lachen beide ganz viel, während sie sich eigentlich grausame Geschichten darüber erzählen, was ihnen angetan worden ist als Kinder von ihren Müttern. Und habe mich so schockverliebt in die Alte, dass ich gedacht habe, okay, also es ist eine Comedian, die eben über das schreibt, was ihr passiert ist, was ihr von ihrer Mutter angetan worden ist, eben mit sehr viel Humor, mit Galgenhumor, wie auch der Titel und das Cover einem sofort erzählt. Sie ist in so eine, auch in so einem bonbonfarbenen Outfit, hat die Urne ihrer Mutter in der Hand und lacht so in die Kamera und man denkt so, oh fuck no.
Postcards from the Edge fällt mir
ein. Ja, voll. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Buch. Ich habe wahnsinnig gute Kritiken gelesen, nicht eine schlechte, muss ich sagen, und bin sehr gespannt drauf.
Du hast hier einen sitzen, der das schon gelesen hat und sich freut, mit dir dann darüber zu sprechen. Weil Madame kann wirklich schreiben. Und es ist ein großes Buch über sehr schwierige Themen, die sie mit sehr viel Humor und sehr viel Selbstbewusstsein bearbeitet.
Ja, I'm looking forward to it. So.
Das bringt mich auf meinen Hass auf Amazon, weil ich auch auf ein Buch warte, was hätte kommen sollen.
Ich habe es extra über Hugendubel bestellt.
Oh, ich raste aus. Das seit drei Tagen oder vier Tagen soll es da sein. Und zwar ganz neu, ganz exklusiv.
Ja, Tina Turner.
Passt, noch schlimmer. Das erste Mal ist eine Autorin Zugang erlaubt worden zu der privaten Korrespondenz, also alle Briefe, die sie je geschrieben hat, von Elizabeth Taylor.
Oh wow.
Und die
wow.
hat das alles ausgegraben und zitiert das in einer neuen Biografie, die nur aus diesen Briefen besteht.
Oh wow.
Und die ist jetzt rausgekommen in Amerika am 4. Dezember oder was. Und ja, Amazon hat es noch nicht geliefert. Aber das wird bestimmt gut. Brauchst du ja nicht aufschreiben, ich leiste gerne.
Nee, ich hab's ja schon bestellt.
Achso, gut. Ja, da freue ich mich schon drauf. Also sowas mag ich auch gerne, so Klatschgeschichten auf meistens niedrigem Niveau, aber egal, hey,
das
macht trotzdem Spaß.
Dass du das gerne magst.
Das liebe ich.
Immer ein Herz für den Boulevard und so,
Tatjana.
Ja, meine Boulevard-Empfehlung des Jahres ist
Julian Reichel, das war wirklich in meinem Schreibtisch.
Nein. Das nicht, sondern
das möchte ich aber noch lesen.
Wie heißt der Sohn von Gloria Vanderbilt? Der Nachrichtensprecher?
Andy Cohen.
Anderson Cooper und Gloria Vanderbilt haben vor Gloria Vanderbilts Tod ein fantastisches Buch geschrieben.
Oh, wie toll.
Das so unglaublich verklatscht und so unglaublich trashig ist, aber gleichzeitig so unglaublich amüsant, dass man es nicht aus der Hand legen
das
kann.
Das glaube ich.
Oh, wow. Und dieses Buch heißt The Rainbow Also Rises.
Oh,
nobody
nein.
knows why. Yeah. Aber es ist die Geschichte ihrer Beziehung und Es ist eigentlich erstaunlich, dass Anderson Cooper seiner Mutter nicht vor ihrem Ableben noch totgeschlagen hat. Ja. Weil du denkst die ganze Zeit, das arme Kind.
Und aber das so hast du von der Mutter auch gedacht.
Aber er hat das, also die beiden lieben sich offensichtlich sehr. Und das war so mein, es ist nicht wirklich
Guilty
Trash,
Pleasure.
Aber es war mein Guilty Pleasure des Jahres und es ist nicht wirklich Trash, aber es ist hart an der Grenze.
Ja, sowas liebe ich auch. Ich sag nur Rubisio Portofino oder wie auch immer der hieß, wo ihr dachtet, ich hätte mir den ausgedacht. Genau. Ja, solche Geschichten sind super.
Ich mach mal weiter. Wir sind bei der Kategorie Film angelangt.
Film und Serie.
Die werden ein bisschen länger.
So, es wird ein bisschen länger. Wir werden uns die Bälle jetzt auch gegenseitig zuwerfen. Ich fange mit meiner Diva-Performance des Jahres an.
Okay.
Das ist eigentlich kein Film aus dem letzten Jahr, sondern ein Film, der im Jahr 2021 in Deutschland wegen Corona sträflich untergegangen ist. Der wunderbare Streifen heißt French Exit ist mit meiner Meinung nach die beste Michelle Pfeiffer-Performance seit The Fabulous Baker Boys, meinem absoluten Lieblingsfilm. Mhm. Frau Pfeiffer spielt das, was man einen New Yorker Socialite nennt, also jemand, der mal sehr reich geheiratet hat. Ihr Mann ist überraschend gestorben. Man weiß nicht so genau, ob sie ihn selber umgebracht hat oder nicht. Das kommt
Unfälle passieren jeden Tag, Christine.
Jedenfalls, Frau Pfeiffer spielt einen Charakter, der Francis Price heißt. Und Francis hat ein Problem. Francis, das Geld ist nämlich alle. Und
ist immer blöd.
So, den kenn ich.
Francis ist aber, also man begegnet Francis bei ihren Gesprächen mit ihren guten Freundinnen, die ihr Ratschläge erteilen, aber vor allem auch erstmal bei Gesprächen mit ihren Bankern, der ihr im Wesentlichen sagt, das Geld ist alle. Und dann sagt Francis so schöne Sachen wie, ich hatte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Und dann sagt der Banker, was hatten Sie denn gedacht, dass passiert? Und sie sagt dann, ich hätte gedacht, ich sterbe vorher. So, Francis hat einen Sohn.
Hast du über den nicht schon mal gesprochen? Das kommt mir bekannt vor.
Ja. Hat er, ne?
Ja.
Ja, okay. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn schon mal angepriesen, dann tue ich es jetzt nochmal.
Ja, ja.
Der Malcolm heißt und die beiden tun genau das, was im Filmtitel schon angekündigt wird, nämlich sie verabschieden sich nach Paris. Eine Freundin von Francis hat eine Wohnung in Paris. Sie reisen natürlich, wie das vorher lässt sich Francis noch das gesamte Geld, was auf den Konten noch verbleibt, in bar auszahlen. Das sind ein paar 10.000 Euro, aber mehr nicht. Was bei ihrem Lebensstil wirklich nicht so wahnsinnig viel Geld ist. Sie reisen nach Paris auf einem, natürlich nicht in einem Flugzeug, sondern auf einem Schiff, wie es sich gehört, auf diesem Schiff und vorher in der Wohnung rennt auch die ganze Zeit eine schwarze Katze rum, die in diesem Film eine besondere Bewandtnis hat und die Francis dann nach Paris schmuggelt in ihrer Handtasche.
I remember.
Und dann beginnt dieses Leben in Paris, was unter anderem so wunderbare Szenen enthält in dem Moment, wo sie zum ersten Mal in Paris frühstücken sind und die Bedienung ihnen nicht, findet Francis jedenfalls, gebührende Aufmerksamkeit schenkt, die sie denkt, verdient zu haben, steckt sie einfach das Blumengescheck auf ihrem Tisch in Brand, um endlich an ihre Rechnung zu kommen. Frau Pfeiffer spielt mit einer solchen Nonchalance und einer solchen Gelassenheit und einer solchen Grazia eigentlich eine komplette Bitch, die aber ihre Bitchigkeit aus einer großen Weltmüdigkeit und es gibt eigentlich wenig Plot, sondern der ganze Film ist eigentlich mood only und ist eine große, stellenweise zum Brüllen komische Veranstaltung darüber, wie jemand glaubt, am Ende seines Lebens angekommen zu sein und jetzt nicht mehr weiter weiß. Wie das dann ausgeht, verrate ich nicht, aber es ist insgesamt eine große Freude und ich wundere mich seit 2 Jahren, dass Drag Queens jetzt nicht die ganze Zeit als Francis durch die Gegend rennen und diese Gesten und der Film ist auch voller brillanter One-Liner, also fantastische Dialoge. Die beiden Hauptdarsteller spielen sich nur gegenseitig so die Bälle zu, aber es ist auch in den Nebenrollen so besetzt, dass man die ganze Zeit denkt, wo wart ihr mein ganzes Leben? Also es ist eine große Freude. Das ist mein drittbester Film des Jahres.
Und die anderen beiden?
Ich kann auch über die anderen beiden.
Warum geht es über den drittbesten, so, wenn wir über Highlights reden?
So, über den der zweitbesten, über den zweitbesten haben wir schon gesprochen, das ist nämlich Fire Island.
Auch.
Über Fire Island haben wir schon gesprochen.
Der beste.
So, mein absolutes Highlight des Jahres ist, auf Deutsch hat er einen merkwürdigen Titel, Meine Stunden mit Leo.
Über den hast du auch schon gesprochen.
Den habe ich kurz angepriesen, den möchte ich jetzt aber nochmal weiter anpreisen. Ich habe nämlich nur gesagt, dass ihn alle gucken sollen.
War nicht so ein starkes Film, ja.
Doch, es war ein fantastisches Film, ja.
Okay,
danke. Weil dieser Meine Stunden mit Leo habe ich auf der Berlinale entdeckt in diesem Jahr. Das heißt, das Ganze ist 10 Monate her und er ist immer noch mein Lieblingsfilm des Jahres. Emma Thompson spielt eine Religionslehrerin, ja, Anfang 60, nachdem ihr Mann gestorben ist, beschließt, dass sie jetzt etwas nachholen möchte, was sie in ihrem ganzen Leben noch nicht hatte, nämlich einen Orgasmus. Die sich dazu einen jungen Sexworker, ich würde jetzt sagen so Mitte, Ende 20, bestellt, der vom ebenso fantastischen, aber mir bis dato völlig unbekannten Daryl McCormick gespielt wird. Das Ganze ist eigentlich, weil sie in der Corona-Zeit in 18 Tagen gedreht haben, ein Zwei-Personen-Stück, das mehr oder weniger in einem Raum spielt und sich um nichts weiter dreht als darum, wie Frauen ihre Körper angucken, wie Männer weibliche Körper angucken, wie Sexwork funktioniert, warum Leute das tun, ob das moralisch verwerflich ist oder nicht. Haben Frauen Recht auf eigenbestimmte Sexualität? Und wenn ja, wie sieht die aus? Wie weit steht ihnen Moral dabei im Wege? Und das Ganze ist eine zum Brüllen komische Komödie. Stellenweise komplett anrührend. Und Herr McCormick hat den Arsch des Jahres, wenn mich immer fragt.
Ja, der Film ist super. Den hätte ich auch wählen können, hätte ich mich daran erinnert, dass es ihn gibt.
Man vergisst so viel.
Ja, man vergisst
leider echt viel. Vergessen, merke ich.
Aber wir werden auch alle wirklich zur Couch Potato, also diese ganzen Streaming-Dienste und diese gute Qualität in Sachen Fernsehserien, sorgt natürlich dafür, dass man wirklich zu Hause bleibt. Und das ist ja auch die Absicht dahinter. Also ich bin ja davon überzeugt, dass da eine dunkle Verschwörung hintersteckt.
Du und Nena.
Ja.
Ja. Meine Stunden mit Leo kann man inzwischen auch online gucken, und er lohnt
oft
sich wirklich.
Auch gerne. Ja, der ist wirklich gut.
Den möchte man auch öfter sehen.
Den möchte man unbedingt öfter sehen. Soll ich oder möchtest du?
Also bei mir ist es kurz, was Filme angeht.
Meinst du, ein bisschen länger, glaube ich. Und ich erwähne auch Filme, die wir vielleicht auch schon mal erwähnt haben, aber nur am Rande.
Da kommen wir ja eh nicht drum rum heute, wenn wir über unsere Highlights sprechen. Ne? Also ich meine, hi, wir haben über unsere Highlights auch schon gesprochen.
Dann mache ich kurz, oder? Soll ich kurz?
Mach du.
Ich mache kurz und du unterbrichst. Also was nicht gekommen ist in diesem Jahr, ist ein neuer Film von Pedro Almodovar. Leider. Mhm. Was dafür gekommen ist, ist auf Netflix eine Schwemme von schwulen, queeren Serien, spanische. Wenn man die guckt, zum Beispiel ganz neue Smiley mit diesem jungen, hübschen.
Oh, Smiley ist großartig.
Nein.
Fand ich.
Nein.
Ich fand.
Smiley ist der Beweis, was fehlt, wenn ein Almodovar nicht am Schreiben beteiligt ist. Es ist bemüht lustig, es ist immer ein Tick daneben und es hat nie diese Absurdität, diese tolle, witzige Absurdität, die diese spanischen, diese gerade dieses übertriebene Spanische, das versuchen sie da, aber sie scheitern meiner Meinung nach. Insofern, aber gut, hey, eine seiner Highlights, bitteschön. Ich fand
also es ist nicht mein, es ist, gehört nicht zu den Highlights des Jahres, aber ich fand es ganz okay.
Ja, ganz okay, nur weil Schwule mitmachen.
Nein, ich habe zum Beispiel in meinem Leben noch keine, also auch wenn ich mich hier jetzt oute in der Beziehung, ich habe in meinem Leben noch keine Folge von Elite gesehen und habe das auch nicht gesehen.
Oh, so toll. Hör mal, Elite, ich laufe aus, nur Porno pur.
Das hat wurde ja von einem durchaus intellektuellen Freund gerade geraten, Elite zu gucken, weil die ganz toll mit Diversität umgehen, sagt
er. Nein.
In der neuen Staffel.
Nein, die gehen ganz toll mit dicken Schwänzen.
Die neue Staffel ist die sechste.
Ist so schlecht.
I have a life.
Ja.
Well,
und die neue ist auch doof. Guck die fünfte, da war wenigstens schwuler Sex ohne Ende. In der neuen sind sie ja monogam geworden und da geht es nur um Unglück und um Tod. Nein. Also sowieso Trash. Es ist rosige, wie heißt das denn? Rote Rosen oder Marienhof auf Spanisch. Ja. Aber es, als Guilty Pleasure natürlich super. Super. Okay, also jetzt zu meinem eigentlichen, zu meinem Appell. Mhm. Ihr wisst ja, dass ich mag, wenn sich etwas auf etwas anderes bezieht. Also meinetwegen Fassbinder-Oeuvre und daraus wird ein Peter von Kant. Ne? Peter von Kant haben wir ja schon besprochen. Wenn man also
John Waters Film des Jahres übrigens.
Ja, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Wir fanden ihn beide sehr, sehr gut.
Haben wir.
Wenn also jemand schafft, die Geschichte einer, die schon bekannt ist, sozusagen nochmal neu umzumodeln. Und da sind mir Filme in diesem Jahr über den Weg gelaufen, die sich sehr beziehen auf Tennessee Williams Endstation Sehnsucht, mhm. was ja sozusagen die Urmutter aller Dramen ist mhm. und die Urmutter aller Drag Queens, die wir alle
Also Archetypen, ne?
Ne, Archetypen. Ja, ja, ja. Marlon Brando, Vivien Leigh.
Der Stanley Kowalski.
Ach, also ein super Film, immer noch von 1947, muss man sich mal vorstellen.
Auch immer noch masturbationsvoll.
Absolut. Ja. Und die hat, also ein Film oder ein Theaterstück, was Generation beeinflusst bis ins Heute, mhm. ist ja selten. Und das ist einer dieser Filme. Und ich habe zwei Filme aus Versehen geguckt, die mhm. genau sich darauf beziehen. Einmal Blue Jasmine von Woody Allen. Mhm. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Woody Allen Film bewusst gesehen.
Du hast
ich
Blue
denke,
ach so, cool.
So, und der ist nichts für mich. Ich finde den creepy mit seiner Adoptivtochter und mit Voll. Mia Farrow sowieso und alles komisch. Und deswegen habe ich nie Blue Jasmine gesehen von 2013 mit Cate Blanchett in der Hauptrolle und Alec Baldwin und, ich sage den Namen falsch, Bobby Cannavale irgendwas. Und einer Sally Hawkins. So, die Geschichte ist die, dass eine völlig extrovertiert, völlig in ihrem ich bin eine Lady und ich bin reich und jetzt ist mein Mann hat irgendwie das ganze Geld durchgebracht durch irgendwie einen Betrug und jetzt muss ich bei meiner armen Schwester einziehen und die hat einen prolligen Freund und ich bin viel zu fein für diese ganze Gesellschaft. Diese Geschichte der Blanche DuBois machen die im New York von heute nochmal, filmen sie es nochmal nach und spielen es neu sozusagen im zeitgenössischen Heute. Und ich muss sagen, ich war schockverliebt in den Film, weil so lustig. Cate Blanchett ist ja eine so gute Schauspielerin. Ja. Das sieht man da erst. Ich habe die sonst nicht so offen. Ich sehe die da als Königin da beim Hobbit. weißt du, so Furz. Und sonst habe ich nicht
Notes
of
a Scandal, Baby.
Ja, habe ich vielleicht mal gesehen, aber weiß ich
nicht. Elizabeth.
Ja, ich weiß, ich bin da doof. Aber in diesem Film habe ich sie jetzt entdeckt für mich und super, wie sie also da schwer Sonnambul durch die Szene mit Gucci-Sonnenbrille und immer noch denkt, sie ist reich und toll und alle wissen eigentlich, die ist verrückt, die spricht mit sich selber, die sitzt im Park und redet mit sich selber.
Aber ist die Abschlussszene nicht einfach herzergreifend?
Der ganze Film ist herzergreifend, der ist richtig gut
gemacht.
Sie kommt
auch in die Klaps am Ende, oder?
Nein, sie kommt nicht in die Klaps, wir enthüllen es jetzt nicht.
Okay.
Aber die letzte Szene bricht dir das Herz.
Es ist so gut gespielt. Und die Schwester von ihr ist so eine kleine Mausezahnige, so ähnlich wie diese kleine hässliche bei Was geschah, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Da spielt doch auch diese blonde Sandy Dennis gegen Liz Taylor. Und die war ja auch so ein Mäusezahn, die eigentlich aber jede Szene gestohlen hat. Und in dieser hier ist die
Schwester ist Sally Hawkins.
Genau, sagt mir auch gar nichts.
Die Sally Hauptdarstellerin Hawkins. Aus The Shape of Water.
So, sagt mir auch nichts. Die ist so eine kleine Mausezähnige und die spielt einfach richtig gut. Die spielt richtig gut. Die muss sich irgendwann behaupten gegen diese exaltierte, schreckliche Schwester, die da bei ihr auf der Snap-Couch liegt plötzlich und alles schlecht macht, wofür sie in ihrem Leben steht und so weiter und so fort. So, den Film, also ist große Empfehlung. Und einen Tag später oder so zapp ich durch Amazon und sehe, dass da eine Serie ist mit James Corden. James Corden hasse ich ja. Also ich liebe ihn für Carpool Karaoke, aber seit diesen Prom Nights finde ich den fürchterlich.
The Prom.
Furchtbar. Und denke, naja gut, spielst es mal an. Und die Serie ist eine Miniserie, sind glaube ich nur 4 Folgen, ist richtig interessant. Sie ist vielleicht nicht gut, aber sie spielt, wie soll ich sagen, eine Ehe geht kaputt. Ja. In einem Satz. Und die Hauptrolle spielt diese Sally Hawkins. Eine der Hauptrollen. Und die spielt auch wieder toll. Mhm. Und jetzt habe ich also die Schauspielerin entdeckt, 10 Jahre dazwischen, immer noch toll. Und ich war begeistert, wie das Schicksal mir diese Sally Hawkins plötzlich auf meinen Bildschirm spielt.
Frau Hawkins war schon für 3 Oscars nominiert. Viel Spaß dabei, sie zu entdecken.
So, das wollte ich weitergeben an die Hörerschaft.
Vielen Dank.
Das war das eine. Tag später sepp ich irgendwie durch und finde einen Film und bleib dran hängen wegen der Hauptdarstellerin Brenda Blethyn. Die kenne ich aus Grasgeflüster. Das ist so eine englische Hausfrau mit so einem Mäuschengesicht und die ist so, sozusagen die Toni Collette Englands, die hat ein absolutes Allerweltsgesicht und kann spielen, dass es dir die Schuhe auszieht. Die hat in jedem Film, wo die mitspielt, ist ein guter Film. Und diesen Film, Secret and Lies von 1996, kannte ich nicht. Den sie
auch für einen Oscar nominiert war?
Ja, kannte ich nicht. Und gucke den, weil ich den Namen, den ich nicht aussprechen kann, Brenda Blithen.
Blithen.
Weil ich mich erinnerte, dass ich die gut finde. Und es zeigt sich, es ist wieder eine Adaption im Prinzip von Endstation Sehnsucht. In diesem Fall geht es um eine junge, farbige Optikerin. Ich
don't say farbig anymore.
Schwarze Optikerin. Mixed Optikerin.
POC.
Die rausfindet, die nachdem ihre Eltern gestorben sind, sie weiß, dass sie adoptiert wurde und sie will ihre echte Mutter suchen und landet in der Suche in der erfolgreichen bei dieser völlig abgewirtschafteten, abgearbeiteten Fabrikarbeiterin aus dem Norden Londons, Brenda, die völlig frustriert lebt. Ihre Tochter ist eine Assi und die Familie ist nur Trinker und alles ist schrecklich. Und sie hat in einem One-Night-Stand vor 100 Jahren eben dieses Kind mit 16 empfangen von irgendeinem Touristen und hat es zur Adoption freigegeben, ohne dass die Familie davon überhaupt irgendwas mitgekriegt hat. Und nun ruft die an und sagt, ich bin höchstwahrscheinlich deine biologische Tochter. Und dadurch kommt das ganze Gebäude natürlich ins Schlingern und alles geht kaputt. Und es gibt einen Nachmittag in der Familie, wo sie diese junge schwarze Frau mitbringt als angebliche Arbeitskollegin. Und dann kommt aber alles raus. An diesem Nachmittag ist also sozusagen wie in einem schäbigen Hinterhof beim Grillen, es gibt nur Fleischberge, da kommen die ganzen Lügen der Vergangenheit auf den Tisch und alles. Und das ist auch so Tennessee Williams Spirit, weißt du? Und das Tolle an dem Film ist, dass der Regisseur Mike Light, der hat halt nichts.
Lieb euch zusammen.
Ist doch egal. Also der Regisseur hat die Schauspieler 4 Monate vorher in der Rolle vorbereitet, aber der hat den Text freigelassen. Die haben also alles improvisiert.
Quatsch.
Der hat die so eingenordet auf die Charaktere, dass er dann die Kamera hat laufen lassen und hat gesagt, so, der Nachmittag ist folgendes Setting.
Das ist ja wie Familienstellen oder so.
Ja, genau. Die kommt vorbei, die versuchen das geheim zu halten, sie schaffen es nicht und alles geht über den Jordan, was sie sich aufgebaut haben an Lebenslüge. Und nun macht mal. Und dann hat er das ohne Schnitt laufen lassen. Und das ist unfassbar, was die Darsteller da schaffen. Also richtig groß. Richtig, richtig groß. Ja. Auch wenn man das nicht weiß, ist es ein großer Film. Aber wenn man das auch noch weiß, dann ist man wirklich, man sitzt mit offenem Mund da, wie toll die das machen.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Also Secret and Lies. Secret and Lies von 1996.
Der kommt auf jeden Fall auf meine Liste.
Unbedingt. Eine ganz tolle Entdeckung. Also ich war hin und weg. Und das sind so tolle Zufälle, die dann eben passieren. So, und jetzt habe ich mich das ganze Jahr über geärgert, dass ich einen Film nicht unterbringen konnte, weil er nie gepasst hat. Ich habe ihn vielleicht schon ein oder anderes Mal erwähnt, aber nie so richtig. Der Film ist heißt Im Himmel ist die Hölle los aus Deutschland von 1984. Und wenn ich jetzt mein Handy hätte,
ja. Tatjana erzählt mal einen Schlag aus ihrer Jugend.
Dieser Film hat mich schon immer begleitet, weil der einfach sensationell dumm,
durchgeballert,
hysterisch, völlig verrückt. Dirk Bach, ich meine, die Besetzungsliste, ich lese es mal vor für die, die es wissen, die werden wissen, was ich meine. Billy Zöckerl, Barbara Valentin, Cleo Kretschmer, Dirk Bach, Ralf Morgenstern, Dada Stievermann, Walter Bockmeier, Ortrud Beginnen, Sami Ofgen, Beate Hasenau. Und so geht es endlos weiter, endlos. Alle machen Namen, mit.
Die heute keiner mehr kennt, außer der Morgenstern.
Außer mir, genau. Ja. Marianne Segebrecht, alle machen damit und es ist eine völlig durchgeknallte Geschichte, aber die Hauptdarstellerin Billy Zöckerl spielt Mimi Schrillmann, ein geknechtetes Kind, die eigentlich nur Pech hat und die unbedingt als Moderatorin einer Sendung, die in Käseburg aufgezeichnet wird, reüssieren will. Diese Mimi Schrillmann
ist… Ist das mit dem Batzen, aber nur den ganzen Batzen? Ist das
aus… Kann sein. Auf jeden Fall ist das die mit den dicken Zöpfen und Dirk Bach will, weil er das Trauma hat, weil er seine Schwester damals enthauptet hat mit der Schere. Naja, also es ist eine lange Geschichte. Cleo Kretschmer ist übrigens sensationell.
Man kann dazu übrigens sehr hübsch kiffen.
Mimi Schrillmann ist eine Tennessee-Williams-Tragödin.
Also man, jetzt hörst du aber auf.
Doch, wenn du diesen Bogen einmal im Kopf ziehst, dann siehst du es vor dir, dass Mimi Schrillmann,
wie sagt, kiffen,
im Prinzip eine Blanche Dubois 2.0 ist.
Okay, wow, Tatjana.
So. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Genau, das müsst ihr jetzt selber herausfinden, ob ihr diesen Bogen auch schafft oder ob ich vollkommen geisteskrank bin.
Die Antwort ist ja.
Ja.
Die Antwort ist aber auch nicht neu.
True. Aber hey.
Ja, das ist jetzt sozusagen mein Best-of.
Mimi Schrömer ist Blanche Dubois.
Okay. Ja, 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 das war's. Okay. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das war mein Ja. Diese Erkenntnis war die Quintessenz meines filmischen. So.
Okay.
Und Serien und so weiter, ja, gab nichts Neues, aber viele Fortsetzungen und so werden jetzt über deine höchstwahrscheinlich alle jubeln. Genau, du hast einige dabei.
Also, wenn du sagst, drei Filme, das war mein Jahr. Ich habe mal, weil Netflix bietet ja den Jahresrückblick noch nicht an, das Wrapped von Netflix gibt es noch nicht.
Ist vielleicht
ich habe
besser.
Mal nur die Serien, die ich erwähnenswert fand und die ich komplett durchgeschaut habe, auch wenn sie mehrere Staffeln hatten, aufgeschrieben und bin auf 46 gekommen. 46 Serien, die ich durchgeschaut habe, teilweise mit mehreren Staffeln.
Du darfst dir jetzt 5 davon aussuchen.
Ja. Ich werde die nicht alle, um Gottes Willen. Das war nicht der Sinn der Übung. Ich will nur sagen, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Fernsehen geschaut dieses Jahr.
Das scheint.
I was very committed. Wie gesagt, Eskapismus hilft mir gerade und ja, I need it a lot, apparently. Aber ich gehe ja auch nicht mehr aus, ich mache nichts mehr, ich gehe arbeiten und dann gucke ich fern. So, hi. Ein paar Sachen, also einen Film, den ich kurz erwähnen möchte, auch wenn er jetzt also der hat mich jetzt nicht nachhaltig begleitet, aber ich möchte ihn erwähnen als einen der Filme, die ich gesehen habe dieses Jahr und die ich irgendwie überraschend gut fand, war Bros. Ich habe nicht gedacht, dass ich ihn mögen würde und mochte ihn tatsächlich gerne und war echt so, hä? Ja. How? Mhm. Weil ich auch Billy Eichner wirklich gar nicht mag, aber hey, den Film mochte ich. Der Rest sind alles Serien. Über eine haben wir schon gesprochen, eine ganz große Überraschung für mich war The Bear, da hat Tatjana drüber gesprochen, ich habe mich dran gesetzt, weil es ums Essen ging so und weil du große Empfehlung und ich habe gedacht, alles klar, ich setze mich dran. Habe die erste Folge zweimal ausmachen müssen, weil diese Anxiety, dieser Stress aus dem Fernseher heraus mich so unruhig gemacht hat, dass ich aufs Klo musste, dass ich schwitzende Hände hatte, dass ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das brauche ich nicht in meinem Leben, das ist mir alles zu viel Hektik. Habe mich dann aber durchgequält, also ich habe es einfach nochmal angefangen dann und als ich dann drin war, ich musste am nächsten Morgen arbeiten, habe ich bis um 4 Uhr morgens habe ich geschaut.
Man
und dann habe ich gesagt,
aufhören.
Die letzten 2 Folgen schaffe ich jetzt nicht mehr. Die musste ich dann abends gucken, habe aber direkt nach der Arbeit weitergeschaut und war wirklich, also gerade die letzte Folge, wo sie eine 20-Minuten-Szene, wo nur Dinge explodieren, emotionale Ausbrüche, Durchbrüche.
So toll gespielt.
All das passiert innerhalb von 20 Minuten in auf kleinstem Raum und die haben nicht geschnitten. Das ist so insane.
Ja.
Dass mir die Worte
das
fehlen.
Das bewundere ich auch so.
Und ich meine, ja, der Hauptdarsteller ist wirklich schnuckelig, der sieht wirklich toll aus. Der,
kann was.
Der kann wirklich was. Und die haben es toll geschrieben. Es ist also
hätte die mir den vorgehalten mit seinen Glubschaugen statt Heino, dann hätte ich auch anders auf Fuck, Mary, Kill reagiert. Das nur am Rande.
Da wird er sich bestimmt sehr freuen,
können auch toll
wenn er zuhört.
Sein.
Absolut. Also der Typ
der ist so süß.
Hot as fuck.
Ja.
Ich habe sehr viel Dinge geschaut, die wahrscheinlich in Jahren vorher schon erschienen sind oder die in Jahren vorher schon erschienen sind, die ich aber jetzt erst entdeckt habe. Eine große Entdeckung für mich war The Fall. Das kannte ich vorher nicht.
Kanntest du das nicht?
Nein.
Kenne ich auch nicht.
Nobody fucking told me. So.
You never listen.
That's also true. Also, ja. Gillian Anderson spielt eine, wie immer, unterkühlte, in diesem Fall Ermittlerin. Und wie heißt der Junge?
Jamie Dornan.
Jamie Dornan, die meisten von euch werden ihn als Mr. Grey aus 50 Shades of Grey kennen. Der spielt einen wahnsinnigen Kinder, also einen pädophilen Mörder, Serienkiller. Und sie ist ihm quasi auf der Schliche und die verfolgen sich über eine lange Weile. Und ich fand das wahnsinnig gut. Ich habe einfach wahnsinnig gerne zugeschaut, wie das da
und es
sich
sind
entfaltet.
Und es sind auch insgesamt 18 Folgen in 3 Staffeln.
Ja.
Also das kann man hintereinander weggucken, ohne dass man sich quält.
Ja, ohne Qualitätsverlust, finde ich. Also es ist wirklich einfach wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig gut aufgelöst. Ich habe für mich entdeckt, dass ich mich wieder sehr an sogenannte Slowburner, dass mir das gut gefällt, wenn sich Serien langsam entwickeln. Wenn man Zeit hat, Charakteren dabei zuzuschauen, jetzt nicht bei The Bear, aber ne, wenn sich Dinge langsam entwickeln, wenn man wirklich erstmal da reingezogen wird und dann mit quasi erleben kann,
damit
mitwachsen
bei
kann.
White Lotus.
Da kommen wir noch hin. Und habe den blöden deutschen Titel, sie weiß von dir, auf Englisch heißt das ganze Ding Behind Her Eyes. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Also ich fand es fantastisch. Es wird von der Kritik entweder gelobt oder zerrissen. Es ist eine schwarze Frau in London, die als Sekretärin quasi bei irgendeiner Agentur anfängt und ihr Chef, ein attraktiver, super attraktiver Mann, ist ein bisschen geheimnisvoll und sie weiß nicht so richtig, was los ist. Den trifft sie aber 2 Nächte, bevor sie da anfängt, in der Bar auf so ein, ne? Und die haben irgendwie Chemistry und dann geht sie halt ins Büro. Es passiert nichts außer einem kleinen Kuss. Sie geht ins Büro und lernt, dann findet sie heraus, dass der Typ eben ihr Boss ist, unverheiratet ist. Haha, doof. Und also da ist schon eine Spannung und dann findet sie eben heraus, dass seine Ehe super toxisch ist. Er hat so eine komische Frau, die sieht aus wie die eine von Shakespeare Sisters, die hat so einen sehr geraden Bob und guckt immer so strange. Und die ist halt total weird, aber man kommt nicht dahinter, was es ist. Und ne, ich so eingebildet, wie ich bin, denke so, alles klar, ich habe das hier total durchschaut. Nach 3 Folgen weiß ich eigentlich schon, wie es hier ausgeht. Und ich finde es zwar enttäuschend, dass ich es jetzt schon weiß, aber ich schaue trotzdem mal weiter, weil ich die Charaktere mag und weil ich mag, wie krank die miteinander umgehen und so, wie langsam sich das entwickelt. Und bis zur letzten Folge war ich sicher, ich weiß alles. Und dann passiert innerhalb der letzten 20 Minuten passieren 2 so große Twists, dass alles wird 2-mal so auf den Kopf gestellt, dass ne, jemand, der sich so manchmal auf seinen Intellekt viel zu viel einbildet und meint, man weiß alles, das war so ein schönes Erlebnis, da zu sitzen und zu denken, scheiße, die haben dich voll an der Nase rumgeführt und ich hätte es kommen sehen können, Das war mega, das fand ich sehr, sehr schön. Dann habe ich Station 11, darüber habe ich schon gesprochen, dass ich das sehr toll fand, The Serpent Queen, darüber haben wir gesprochen, The Crown natürlich auch, mochte ich. Und jetzt kommen wir zu The White Lotus und das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Lass uns doch mal darüber sprechen, was so eure Gedanken sind.
Also, ich habe in der Vorbereitung dieser Folge, als wir kurz darüber sprachen, was wir so machen, gesagt, ich finde die 2. Staffel von The White Lotus, um die es jetzt gerade geht, nach wie vor ganz wunderbar und habe großen Genuss, das zu schauen. Finde es nicht so brillant wie die erste, weil die erste hat sich auch mit sozialen Unterschieden mehr beschäftigt, als das jetzt der Fall ist, obwohl er dieses Thema natürlich mit den beiden Happy Hookers, die er in dieser Serie installiert hat, in der 2. Staffel auch nach wie vor hat. Aber es ist ein bisschen mehr Rich People Are Crazy, which I like. Ich finde, es sind nach wie vor geniale Whodunits, weil er ja am Anfang der Folge immer sagt, es werden Leute sterben und ich, oder am Anfang der Staffel immer sagt, es werden Leute sterben, aber ich sage euch nicht wer. Hier sind 8 Kandidaten und dann guckt man sich diese 8 Kandidaten in diesem Fall 7 Folgen lang an und denkt in jeder Folge, ich weiß, wer der Mörder ist und liegt dann immer falsch.
Ja.
Und oder ich weiß, wer das Opfer ist und liegt dann auch immer falsch.
Ja.
Und diese Dinge werden so elegant gedreht, dass es mir einfach eine große Freude ist, dabei zuzugucken, auch wenn ich mich mit keinem der Charaktere wirklich identifiziere, weil die halt alle so abgedreht sind, dass ich denke, ihr spinnt. Das, was ich über die Serie aber noch sagen will, ist, dass er ein Händchen für wunderbare Besetzungen hat und schwule Schauspieler, also offen schwule Schauspieler, mit einer völligen Selbstverständlichkeit als heterosexuelle Ehepartner von irgendwelchen Leuten besetzt und sie einfach.
Welcher von den beiden ist denn homosexuell?
Die Person of Color ist homosexuell im wahren Leben. Und
ist der eine Person of Color?
Naja, der Ehemann von.
Ach so, von Aubrey.
Von Aubrey Plaza.
Ja.
Der ist ja Asian American, würde ich jetzt sagen, ohne die Abstammung genau zu wissen. Der Orbi, der Junge, der ist auch offen schwul. Und der spielt.
Der Proll?
Nicht der Proll, sondern
der Nette.
The Nice Guy.
Der Nette. Ja, der ist auch süß.
Und der ist ein fantastischer Schauspieler.
He's openly gay?
Und he's openly gay. Und
ja, der ist
so,
süß.
Der spielt einfach einen echten, unschuldigen Stecher.
Das glaubt man ihm auch wirklich.
Und ja, noch
nicht mal ein Stecher. Man glaubt ihm so dieses Saccharose.
Ja.
Also googelt den mal, der hat in einer anderen Serie ein echtes Schwein gespielt. Mal, that's range.
Okay.
Also ich mag das, wie der mit Schauspielern fühlt. Ich mag auch, dass ich Frau Plaza mal in einer Rolle sehe, wo sie einfach eine bürgerliche Bitch spielt. Das darf sie sonst nicht oft, sondern sonst wird sie oft so als der Cookie Sidekick besetzt. Und ich glaube, Also, um mal auf etwas vorzubereiten, was erst im nächsten Jahr passiert. Frau Plaza ist im nächsten Scorsese-Film drin und darauf freuen wir uns,
glaube ich, alle. Wo doch so viele Scorsese-Zitate da waren.
Ja. Naja, ich fand es eigentlich mehr oder weniger gepflegte Hochglanz-Langeweile. Ich habe nach 30 Sekunden am Anfang, wo man eine Leiche im Meer sieht, schon vergessen, dass es überhaupt um einen Kriminalfall geht. Ich habe mich auch nie gefragt, wer ist das, weil das interessiert gar nicht, weil das so langweilig alles ist, finde ich. Das plätschert so dahin. Man erlebt in Echtzeit einen Urlaub von langweiligen Menschen, meine Meinung. Aber
Schätzchen, der wenn du Ort, Tanja wirklich kennen würdest, wäre die beste Freundin, da bin ich relativ sicher.
Ist, wie Taormina da gezeigt wird, ich möchte unbedingt auch hinfahren jetzt. Das ist so schön. Also
und
der
sind ja
so
echte tolle Hotels, ne? Da ja. kann man ja tatsächlich
wohnen. Ja, wenn man so in diesen Hotels wohnt, wenn man in diesen Hotels wohnen kann. Aber ich habe in Taormina ein paar Mal Urlaub gemacht und wenn man auch nur einen Stern runtergeht, kann es sein, das ist mein Taormina-Erlebnis, dass man sich die ganze Woche über wundert, warum man nicht schlafen kann und warum einem die ganze Zeit fiebrig ist, bis man dann an seinem letzten Tag mal sein Bett abrückt und merkt, dass die gesamte hintere Bettwand komplett zugeschimmelt ist.
Das ist aber schön.
Ich würde Airbnb sowieso nehmen, aber auf jeden Fall will ich da mal hin. Aber die Serie hat mich jetzt nicht, also die erste Staffel fand ich auch viel witziger und schneller und diese hier finde ich sehr langsam.
Ich hatte tatsächlich in der ersten Staffel das Problem, dass ich, also ne, weißen, reichen Menschen dabei zuzugucken, wie sie furchtbar sind und andere Menschen schlecht behandeln, fühlt sich für mich halt nicht so doll an. Also ich war dann irgendwann, vor allem weil es nicht bestraft wurde am Ende, da bin ich sehr, sehr konventionell erzogen. Meine Sehgewohnheiten sind da sehr konventionell erzogen. Ich möchte, dass das am Ende bestraft wird. So, ich möchte, dass die nicht damit durchkommen. Das hat mich sehr gestört. So, das war so ein schmutziger Beigeschmack, dass ich dachte, jetzt kann die doch wenigstens, kann die ihren Massagesalon aufmachen oder ne, können die zumindest nicht noch weiter nach unten getreten werden, wenn die irgendwie weiterfahren
aber nach Hause. Aber darum geht es doch.
Und mit allem durchkommen. Ja, aber that's maddening to me. Habt ihr The Triangle of Sadness gesehen? Weil das kam mir vor, wie als wäre das
der
so.
Der beim Europäischen Filmpreis letzte Woche groß abgerundet.
Aber passt ganz gut in diese Stimmung von Wild Lotus. Same, shit, ne? Same shit, genau so.
Okay.
Außer, dass sie alle immer kotzen, ist da auch nicht viel zu reißen.
Relatable. Ja. Nein, machen wir nicht mehr.
Nein.
Ich habe es mir aufgehoben, ich war jetzt nicht wahnsinnig excited, aber ich habe halt die Memes gesehen auf Instagram, das ging ja rund die ganze Zeit, vor allem als dann diese Szene war, wo die beiden Jungs da im Bett nebeneinander liegen und der eine sagt irgendwie, I want to be inside of you, I want to make you feel better.
Ist I want to do things to you.
Ist ja Instagram durchgedreht und ich dachte so, alles klar, früher oder später muss ich es mir angucken und dann hat meine Freundin Sarah mir gesagt, sie geht jetzt nach Hause und freut sich, weil heute ist White Lotus Tag und es ist die letzte Folge Staffelfinale und habe ich gedacht, alles klar, ich gucke dann jetzt auch das Staffelfinale, dann gucke ich es mir jetzt in Gänze an und quäle mich durch 6 Stunden, also ich quäle mich nicht durch, ich habe es ja gerne geschaut, aber ne, ich habe mir das en bloc angeschaut, weil ich dachte, es wird aufgelöst und im Laufe der letzten Folge denke ich die ganze Zeit, wann lösen sie das denn auf, die haben ja immer noch alle Stränge in der Hand, es ist noch überhaupt
nicht
aufgelöst.
Jetzt von der zweiten Staffel.
Warte.
Verrat's nicht.
Nee, jetzt lass mich da rausreden. Und dann ist die Folge vorbei und ich denke, ach, war gar nicht die letzte. Hat Sarah mir Scheiß erzählt. Kommt noch eine Folge.
Na dann.
Und jetzt bin ich sauer, weil ich hätte das gerne en bloc einfach fertig geschaut und hätte dann eine
Woche
educated wenn diese, opinion gehabt. Wenn diese Folge rauskommt, hat Barbie den Schluss dann gesehen.
Ja. Und kann dann sagen, ob ich sauer bin oder nicht.
Ja.
So finde ich es, also ich finde, es sind immer noch wahnsinnig viele Bälle vor der letzten Folge in der Luft und man fragt sich, wie sie es auflösen wollen in einer einzigen Folge. Da erwarte ich ein Feuerwerk von
das wäre das erste Feuerwerk, was in der zweiten Staffel abgefackelt
das
wird.
Das finde ich nicht.
Ach nö. Also ich finde diese Vierecksgeschichte da, das hat schon reichlich Zunder.
Und das, also Entschuldigung, wenn der Hintern von diesem jungen Mann kein Feuerwerk ist,
ja,
dann weiß
ich
es auch nicht.
Und der Schwanz von dem anderen und der.
Das ist ja eine Prothese.
Auch der Gigolo da,
der Spanier nicht.
Ja.
Oder der aussieht wie ein Spanier, aber
der Drogen-Heini da, sexy.
Der war echt, aber der andere war eine Prothese. Der Große.
Woher weißt du das?
Weil er das in einem Interview gesagt
hat. Das hat er in einem
Interview natürlich
gesagt.
Sofort gegoogelt habe.
Ist aber eine bessere Prothese als Mark Wahlberg damals.
Dirk Diggler.
Das war richtig schlimm.
Wenn ich das noch erwähnen darf, Theo James, der Mann mit der Prothese, hat auch in diesem Jahr in einer anderen wunderbaren Serie mitgespielt, die ich einfach so en passant mal erwähnen werde. Die heißt The Time Traveler's Wife. Und war ein großes, da gab es viel Diskussionsbedarf, weil es darum geht, dass eine Person ein Time Traveler ist, nämlich Theo James, und die andere Person
nicht. Du musst immer zu Hause bleiben.
Klingt super spannend.
Von einem jungen Mädchen gespielt wird, das ihn dann irgendwann über den Weg läuft. C.J. James hopst immer in der Zeit hin und her und begegnet immer wieder der gleichen Frau, die er dann irgendwann heiratet. Aber das erste Mal, wenn sie aufeinandertreffen, ist dieses Kind 7 und er ist Mitte 30. Und das fanden einige Leute extrem problematisch. Ich nicht.
Du nicht, das ist schön. Ich möchte noch kurz auf eine Doku hinweisen, die ich super cool fand und spannend fand, weil sie ein Kapitel Musikgeschichte und Modegeschichte auch behandelt, was mich persönlich immer interessiert, weil ich auch ein altes Goth-Kind bin und ne, Post-Punk, New Wave, whatever, das interessiert mich alles sehr. Blitzt heißt die, ist eine Doku über den sogenannten Blitz-Club, also es war ein Club in London, in UK, wo ganz viele Dinge angefangen haben, die sich dann später fortgesetzt haben. Die einstürzenden Neubauten fließen damit rein. Bowie war ein großer, also hat da viel, war quasi Gründungsvater. Der hat das alles inspiriert, mehr oder weniger. Und viele Leute, die wir dann später kennen, die Bowery und haben irgendwie, Boy George haben irgendwie damit zu tun, tauchen in dieser Doku auch auf. Und kann man sehr gut gucken, wenn man sich für diese Zeit interessiert. Das ist ein tolles Zeitzeugnis, weil eben ganz viel Original Menschen, Originalvideos, Live-Auftritte, lalala, alles ist dabei. Und wenn das euch interessiert, wird das ein schönes Erlebnis für euch sein, euch das anzuschauen. Für mich war das toll.
Auch auf Netflix.
Genau.
Ja.
So. Habt ihr die Gefährliche Liebschaften-Serie angeschaut?
Nein.
Ich habe sie wieder abgebracht. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe abgebrochen.
Totaler dann Schrott.
Fand ich auch beim richtig blöd.
Die Mertoy stirbt und dann
doof. Sondern, tschüss.
Ja. So. Herr Schulz macht jetzt mal mit was weiter, was er nicht schrottig fand. Also meine die beiden Highlights des Jahres für mich waren eine Serie, über die viel gesprochen worden ist, nämlich Yellow Jackets. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Christina Ricci darf so crazy sein, wie sie noch nie war. Juliette Lewis darf einen Rocker-Chick spielen. Und
die spielen beide in einer Serie wieder?
Und die spielen in einer Serie mit und das ist großartig. Es geht darum, wir begegnen diesen Figuren, die da dargestellt werden, zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Nämlich einmal, wenn sie in der amerikanischen Wildnis mit ihrem, es ist ein weibliches Fußballteam und die stürzen in der amerikanischen Wildnis mit ihrem kleinen Flugzeug ab auf dem Weg zu einem Spiel und müssen dann da in der Wildnis überleben. Und wir begegnen diesen Figuren 20 Jahre später wieder. Und es steht die ganze Zeit im Raum, haben die sich jetzt gegenseitig gegessen oder nicht? So, und daraus wird viel kriminalistisches, komödiantisches und dramatisches Profil geschlagen. Und ich kann das nur empfehlen, wenn man sich mal 10 Stunden so wirklich wegballern will mit hochgradig gut gemachter Unterhaltung, dann kann man das tun. Aber mein absolutes Highlight dieses Jahr ist eine kleine merkwürdige Serie, von der wahrscheinlich niemand gehört hat, außer mir und meinem besten Freund, die sie mit großer Hingabe geguckt haben und die inzwischen auch eingestellt ist, nach einer Staffel, was ich eine Schande finde. Diese Serie heißt Night Sky und erzählt von Irene und Franklin York, einem alten Ehepaar, das irgendwo im amerikanischen Mittelwesten auf einer kleinen Farm lebt, auf der auch ein Schuppen steht. Und so diese beiden Figuren werden von der wunderbaren Sissy Spacek und dem noch viel wunderbaren J.K. Simmons gespielt. Also zwei echten Hochkaräter und Oscar-Preisträger, die diese Arbeit angenommen haben, weil das Buch eine unglaublich fantastische Prämisse hat. Nämlich, du beobachtest die beiden erst am Anfang der ersten Folge und denkst, das könnte jetzt relativ langsam werden. Und dann sagt Irene irgendwann zu Franklin, do you wanna go? Und du weißt nicht so genau, wohin, weil sie sind in der Mitte von nirgendwo auf dieser Farm und dann gehen die beiden ihren Schuppen, machen in diesem Schuppen eine unterirdische Tür auf und steigen noch so ein paar Treppen herunter und sind dann an dem eigentlichen Handlungszentrum der Serie, nämlich sie können von in der Unterwelt ihres Schuppens auf einen anderen Planeten gucken.
Natürlich.
Und das ist so absurd, dass ich erstmal davor saß und dachte, what the fuck? Diese andere Welt, die sie dann, also es ist, sie gucken auch nicht, also sie gucken keinen Planeten in der Ferne an, sondern da unten ist eine Aussichtsplattform, die so 50 Meter über der Oberfläche des Planeten ist und über die sie
so, also da tobt das Leben.
Da tobt nicht das Leben, sondern es ist so eine Wüstenlandschaft. Sie haben dieses Geheimnis auch vor längerer Zeit entdeckt, so vor 20 Jahren, haben ihren Kindern nie davon erzählt und das ist so ihr intimer Ort, wo sie sich hinbegeben, wenn sie mal nur miteinander sein wollen und in Ruhe sein wollen. Und dann taucht am Ende der ersten Staffel plötzlich ein Mann vor ihrem Fenster auf und kommt durch diese kleine Tür in diesen Beobachtungsraum und ist schwer zugerichtet und ihm geht es nicht gut. Und der ist offensichtlich der Besucher aus einer anderen Welt. Oder ist er das wirklich? Weil parallel beobachten wir in den peruanischen Anden eine Mutter und eine Tochter dabei, wie sie etwas bewachen, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Es ist so eine, die Tochter hat einen sehr weiten Schulweg, weil sie immer von ihrer Mutter gefahren werden muss, weil die beiden auf dieser auch sehr im nirgendwo befindlichen peruanischen Farm wohnen und diesen Ort bewachen, von dem wir nicht genau wissen. Wir finden aber im Laufe der Serie raus, es ist ein weiteres Portal. Offensichtlich gibt es auf der gesamten Erde Orte, an denen man diesen Planeten besuchen kann. Es stellt sich nicht genau raus, warum eigentlich.
Dieses Schlafzimmer gehört dazu.
Aber das, was daraus wird und aus der aus dem Umgang dieser beiden sehr alten Menschen mit diesem Besucher, ist ein großes Drama darüber, ob sich Menschen vertrauen können oder nicht, was es bedeutet, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, die man nicht genau versteht und was das mit einer sehr langen Beziehung macht, wenn Leute überhaupt keine Geheimnisse mehr voneinander haben. Und das ist das anrührendste Porträt einer Ehe, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Es ist komplett erwachsener, sehr moderner Sci-Fi und es ist so gestanden und ist sich seines Tuns so sicher und diese beiden Darsteller sind so fantastisch, dass es natürlich am Ende der ersten Staffel, wenn du einen Einblick darin bekommst, also sie gehen am Ende der ersten Staffel aus dieser Beobachtungsplattform auf diesen Planeten und finden dann etwas, was ein fantastischer Ansatz für mindestens 4 weitere Staffeln gewesen wäre.
Warum läuft es nicht weiter?
Sie finden nicht Birgit Schrowange.
Das wäre doch ein guter Ansatz für eine neue Staffel.
Aber,
why is it here?
Sie finden etwas weiter? Von dem man sie gesagt hat, why is it here? Weil das niemand sehen wollte.
Ach so,
weil
na,
das,
ja, gut.
Weil das außer,
also jetzt, nach der Beschreibung?
Weil das außer, ich kann das, also wenn man mal, es ist ja kalt.
Es ist eine Entdeckung.
Und Januar und Februar kommen ja. Und wenn man mal was will, was einen entführt und was einen mitnimmt und was einen Menschen beobachten lässt, dann empfehle ich Night Sky hiermit ganz außerordentlich.
Das nehme ich gerne auf, weil ich gucke gerne Schauspielkammerspiel Legenden zu. Und dazu gibt es noch einen heißen Tipp, weil ihr das gerade gesagt habt, Ausblick aufs nächste Jahr. Es gibt einen Film auch über Sport, über American Football, ist ja mein Thema, interessiert mich wahnsinnig, wie natürlich diese Regeln sind und natürlich Cheerleader und so.
Besonders die Regeln.
Ich hasse es. Hm. Ich finde alle Sportfilme doof. Aber in diesem Sportfilm fahren 4 Frauen zu einem Football-Game und mischen die Umkleide auf und diese 4 Frauen sind Sally Field, Lily Tomlin, Jane Fonda und die 4. ist auch berühmt, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr wer.
Rosie
Nein, die Rita, nicht Rita.
Rita
die,
Moreno.
Ja, Rita Moreno, genau. Und Jane Fonda sieht inzwischen aus wie eine 35-jährige Barbie-Puppe mit blonder Langhaar.
Wie ein Ballon, über den man ein Gesicht gespannt
hat. Absolut. Das letzte Lifting war ein Lifting zu viel. Sie hat eine blonde Langhaarperücke und sie spielt eine Cheerleaderin.
Wie in der Grace and Frankie-Folge, wo sie so
noch schlimmer.
Wo sie so,
ja, ach, noch krasser. Und die 4 sind 4 Fangirls und mischen also irgendwie ein
American Football. Und das ist ihr Real-Life-Look jetzt? Die sieht jetzt wirklich so aus, Jane Fonda?
Nein, in der Rolle.
Okay.
In der Rolle. Okay. In Wirklichkeit hat sie kurze graue Haare, ein Glück. Aber hier sieht sie aus wie eine alt gewordene Cheerleaderin und die spielt sie jetzt wahrscheinlich auch so. Nehme ich mal an, der Film kommt jetzt bald auf Netflix und ich freue mich schon sehr.
Super.
Ja.
Dann kommt natürlich der Schwarm, haben wir schon angemoderiert, groß.
Und
der Schwarm kommt endlich.
Und die 3. Staffel von The Great, das ich hiermit auch nochmal herzlich empfehlen möchte.
Die nächste Staffel von Interview mit dem Vampir, die 1. Staffel von den Merrick-Hexen.
Ja.
Wir haben viele große Dinge, die vor der Tür stehen.
Ja.
Und ich hoffe,
Und
Ich hoffe auf Großes, weil wir haben noch ein paar dunkle Monate vor uns.
Ja. Und kalt scheinbar auch.
Und wir raus können.
Fürchterlich.
Naja, aber dass die Leute jetzt so ausrasten wegen 5 Grad Minus, so, also die tun so, als hätten sie noch kein Winter erlebt.
Womit wir bei den
meteorologischen Aussichten zum Jahresende sind.
Ich möchte das zum Schluss wirklich machen, weil wir darüber in einer der letzten Folgen schon gesprochen haben, bevor ich die Serie vollständig gesehen habe. Mein großes Ärgernis des Jahres ist die letzte American Horror Story.
Meine Staffel. Auch. So ja, ein Dreck.
Weil ich wirklich...
Dankeschön.
Erstmal ist es Dreck, zweitens arbeitet es mit einer... Also die Metapher für AIDS...
Könnte man nicht schlimmer
ist machen. Ist ein muskulöser Ledermann, der durch New York läuft und Leute abmeuchelt.
Ja, ja.
Und das ist Kinkshaming, das ist sexualfeindlich und es stellt die These auf, dass schwule Kultur AIDS verursacht hat. Und das ist einfach nur völlig behämmert.
Da ist so viel falsch dran.
So viel von dem Sex, der da gezeigt wird, ist so krank und so pervers und so würdig, dass man ihn, ne, dass man die Leute irgendwie abschlachtet, dass man auch das Gefühl hat, wenn das die AIDS-Metapher ist, dann haben sie es also irgendwie
verdient. Sie haben es verdient, genau.
Das finde ich das
kommt dabei daran. Raus. Ja. Der muss so voller Selbsthass inzwischen sein,
schlimm.
Der Typ.
Naja, also, ich muss auch sagen, geschrieben haben ist ja geschrieben, also die Serie entwickelt und geschrieben haben ja Brad Falchuk und Charlie Carver, also der rothaarige Hauptdarsteller aus der Serie. Und ich denke, also in den letzten 2 Folgen saß ich nur davor und dachte, ich schmeiße jetzt den Fernseher aus.
Das ist ja auch
unerträglich.
Ich habe auch viel vorgespult irgendwann.
Und,
ich habe gar nicht so
ganz davon abgesehen, irgendwie, wir erzählen die ganze Zeit über einen Mörder und wir haben irgendwie 10 Folgen und in der 7. Folge erzählen wir euch, wer der Mörder ist. Dann machen wir aber einfach noch 3 Folgen mit irgendwelchem Gelaber über AIDS weiter
und Tarotkarten
und erzählen irgendwas. Something's
coming.
Und, und
das ist so schlecht.
Ja, und es ist einfach
und es ist auch total das Ausnutzen von realen tragischen Geschichten. Also er nutzt ja wirklich diese Mapplethorpe-Biografie und so weiter und tut so, als ob das in irgendeiner Weise an wahre Geschichten rangehängt ist und ist es ja einfach gar nicht. Er nimmt einfach was er kriegen kann. Ein
großer dampfender Haufen Scheiße.
Ja, es ist nichts anderes. Es ist wirklich richtig schlimm.
Also, und nein, es ist in seiner Sexualfeindlichkeit. Es ist einfach zutiefst homophob. Es
absolut, sehr leid, das zur heutigen
es
Zeit.
So. Ja. Also, es ist echt total homophober Dreck.
Und ich frage mich die ganze Zeit,
warum machen die da mit?
Das war wahrscheinlich so, dass Russell Tovey und Sandra Bernhard, die da mitspielen und die beide großartig sind eigentlich, die ersten 3 Folgen gelesen haben und gedacht haben, weil mehr wird es nicht gegeben haben, als sie angefangen haben zu drehen.
Ich glaube auch, Russell Tovey wird sich denken, wenn Brian Falchuk, also ne, oder Ryan Murphy, wenn die klopfen, macht er das natürlich.
Das, was sehr auffällig war, ist ja, die beiden waren ja in der PR überhaupt nicht involviert. Also es gab ja eigentlich auch keine PR für die Staffel, weil die werden schon wissen, dass das scheiße ist,
ja,
was sie da gemacht haben. Und
klar werden sie es
wissen. Also, dass Sandra Bernhard sich hinstellt und einfach so eine der ernstzunehmendsten und wunderbarsten HIV-Aktivistinnen, die Welt je gesehen hat. Und im Prinzip Sätze sagt, die nichts weiter sagen als, ja, wenn die alle nicht so rumvögeln würden, würden die das auch alle nicht kriegen.
Ja.
Da dachte ich mir die ganze Zeit, gab es da Diskussionen am Set? Ist da irgendwas passiert?
Es ist unfassbar.
Also ich habe wirklich selten was gesehen, über das ich mich so geärgert habe.
Ja, ich auch.
Ja.
Nun gucke ich schon mal eine Staffel von dieser ganzen schrecklichen Serie, die ich ja nicht gucke, weil ich Horror hasse, aber dann auch noch so einen Scheiß, ich guck's nie wieder.
Doch, du schaust schön die Coven-Staffel. Nee. Doch, weil die ist toll.
Nein.
Doch.
Nein.
Na gut, dann nicht.
Ich habe schon, wie hieß denn das, The Watcher, da ja, mit dem Haus? Ja, war auch Schrott.
Ja, auch Schrott. Ja.
Auch Schrott. Es gab schon viel Schrott dazwischen.
Ja. Ja,
aber
ja.
Elite ist toller Schrott.
Ja, aber Elite ist ja auch, Elite ist ja bewusst Camp, glaube
ja,
ich.
Ja, klar.
Die wissen ja schon, für wen sie das machen.
Natürlich. Obwohl, ich bin nicht der Typ, der jetzt masturbierend vorm Fernseher sitzt. Das würde ich
kann
das also so weit komme ich gar nicht. Also da kriege ich keinen Ständer bei. Aber
ich bin dann inspiriert, danach mal was anderes zu gucken, vielleicht.
Ja, vielleicht. Ich bin aber auch nicht so ein optischer.
Du guckst keine Pornos?
Nee.
Really?
Nee, also wenn du lieber
Geschichten lesen lebst, weil du brauchst das ja nicht mehr. Das mache ich aber auch
Geschichten lesen mag ich lieber, als mir das anzugucken.
Sure.
Ja, gut. So viel dazu. Okay. Haben wir es auch noch besprochen. Ja.
Immer mit ein bisschen Perversion zum Schluss. Ja. Freuen wir uns. Bleiben wir Frohes uns selber Jahr. Treu. Tschüss. Genau, wir wünschen euch ein ganz großartiges 2023. Paul, guck mich an, das wollte er unbedingt noch was sagen.
Genau, ich wollte gerade sagen,
und nicht zu aufgeladen,
wir wünschen euch ein bisschen besser. Perversion zum Schluss in 2022.
Ja. Ein bisschen Perversion.
Freudvolle Perversion. Have fun with it. Ja. Irgendwie 2022 war hart. Wir können euch nicht versprechen, dass 2023 besser wird.
Aber we're hopeful. Wir machen einfach weiter.
Genau.
Ne? Und wie das so die alten Diven immer machen.
Und ja, immer Blick weiter. Nach vorne, Augen starr aufs Honorar, auch wenn es keins gibt, aber wir machen weiter.
Und bedanken uns bei euch allen da draußen für ein fantastisches Jahr mit diesem Podcast.
Das hat uns wirklich
große Freude gemacht. Ja. Wir haben uns über jedes eurer Feedbacks sehr gefreut. Hoffen, das geht so weiter. Hoffen, ihr habt weiter Spaß. Ihr habt in dieser Folge ungefähr 30 Tipps dafür bekommen, was man so gucken oder mal ausprobieren kann.
Oder mal nicht.
Oder mal nicht. Und wir hoffen, ihr tut das alle. Und ein allerletztes Mal für 2022 auf Wiedergehört.
Tschüss.
Tschüss, ihr Süßen. Passt auf euch auf.
Ja,
Silvester, guten Rutsch. Darf wieder geballert werden. Ciao.